Einen wunderschönen guten Abend. Ich bekomme gerade die Ansage, wir sind jetzt zu sehen, obwohl wir uns eben vor ein paar Sekunden noch fröhlich unterhalten haben und mit nichts gerechnet haben.
War das so lustig?
Plötzlich und unerwartet ist 1930 über uns hergefallen. Der Grund, warum es auch ein bisschen hektisch wurde bei uns eben, war, dass eine Person, also die sehr frühen Ankündigungen gesehen haben, möglicherweise damit gerechnet haben, dass Janosch Hegedűs heute bei uns ist. Der ist aber leider krank und hat uns aber fest versprochen, dass er uns demnächst bei einer anderen Folge zu einem anderen Thema zur Verfügung steht. Insofern heute ohne Janosch Hegedűs. In den späteren Ankündigungen stand es ja auch schon drin. Dafür aber mit vier anderen tollen Gästen und nur zwei vom Stammteam, nämlich Lydia Wenige und mir. Und Lydia meinte, wir sollten alphabetisch anfangen. Florian, was machst du und was hat das mit
Oh.
Wissenschaftskommunikation zu tun?
Ja, ich bin Physiker, der dann aber schon vor relativ langer Zeit mittlerweile von der physikalischen akademischen Forschung in die Wissenschaftskommunikation übergewechselt ist. Seither mache ich ganz viele verschiedene Dinge. Ich arbeite ein bisschen für die Technische Universität Wien und mache Wissenschaftskommunikation über die Forschung, die dort stattfindet. Habe aber auch ganz viele andere Dinge am Laufen mittlerweile. Ich schreibe Bücher, ich schreibe für verschiedene Medien, habe eine Kolumne, habe auch eine Radiokolumne, mache manchmal auch Sachen fürs Fernsehen oder anderes und habe drei Bücher geschrieben. Also ich bin jemand, der gern ganz unterschiedliche Facetten der Wissenschaftskommunikation ausprobiert, unter anderem auch mit Martin Moder. Wir haben jetzt gemeinsam eine Wissenschaftsshow am Laufen. Ist wieder ein ganz anderes Format, können wir später vielleicht auch noch ein bisschen sprechen. Das heißt, ich bewege mich in ganz, ganz unterschiedlichen Medien und meistens mit Hauptaugenmerk auf Naturwissenschaft und Technik.
So, das war es dann schon mit alphabetisch. Jetzt müssen wir natürlich mit Martin weitermachen, es hilft nichts.
Ja, außerdem wäre das mühsam, jetzt immer wieder im Kopf das Alphabet durchgehen, dass man weiß, was der nächste wäre.
Das
Jo.
Alphabet kann ich gerade noch.
Könnt ihr das wirklich? Ich müsste jetzt wieder, aber sie lief ja ab und dann wüsste ich, wer drankommt. Aber ich weiß, okay. Jo, ich bin der Martin Moder. Ich bin eigentlich, habe den Bachelor gemacht in Mikrobiologie und Genetik, dann den Master in Molekularbiologie, dann den Doktor in molekularer Medizin und dann habe ich einen Florian Aigner gemacht, in dem ich aus der Forschung mich vertschüsst habe und in die Kommunikation gegangen bin. Und das mache ich vor allem mit der Wissenschaftskabarettgruppe Science Busters und auch mit einem YouTube-Kanal, den ich betreibe, wo der Florian auch hier und da mitmischt. Der nennt sich Mega, das steht für Make Europa Gescheit Again. Und der hat eigentlich als ein Corona-YouTube-Kanal angefangen, aber dann war die Pandemie irgendwann vorbei und dann habe ich mich mit interessanteren Themen auch beschäftigen können.
Ja. Sarah, du bist deine Stimme kannte ich schon länger. Wenn man Lydia viel zuhört online, dann kennt man auch dich. Was machst du so in dem Bereich und in anderen?
Ich bin fast Psychologin, weil fast mit meinem Master fertig. Hoffentlich bald, fingers crossed. Habe während meines Studiums ein bisschen im Bereich Hirnforschung gearbeitet und dann aber auch so halb die Seiten gewechselt und arbeite seit mehreren Jahren als Wissenschaftsjournalistin, vor allem zu Psychologiethemen für ganz verschiedene Medien und hoste gemeinsam mit Lydia den Funk-Podcast Der Fall und darf Lydia da regelmäßig ganz viel zu ihrer Arbeit löchern.
Jo, und Jasmin, du warst schon mal bei uns.
Genau, ich bin Jasmin Schreiber, ich bin Biologin und Autorin. Bei mir war das ein bisschen so, ich war erst auch in der Molekularbiologie, bin dann zu den Zoologen gewechselt, hatte dann meinen Bachelor gemacht, bin dann raus aus der Wissenschaft, traumatisiert. habe da verschiedene andere Sachen gearbeitet und bin dann halt Autorin geworden, habe verschiedene Bücher rausgebracht, einerseits Romane, aber auch Sachbücher zum Thema Wissenschaft. Bin jetzt irgendwie wieder zurück an der Uni und mache gerade meine Masterarbeit, forsche zu Biodiversitätsthemen. Irgendwie so ein bisschen hatte ich eigentlich auch nicht gedacht, dass ich das nochmal mache. Und ansonsten bin ich auch Wissenschaftsjournalistin. Ich habe auch einen Podcast, Bugtails, mit meinem Mann. Und ich unterrichte Wissenschaftskommunikation am NAVIC. Genau. So viel von meiner Seite aus.
Ja, Jetzt, es klingt zumindest ein bisschen so, jetzt sind wir hier zwei Leute aus der Physik, zwei aus der Biologie und zwei aus der Psychologie. Somit sind wir sehr naturwissenschaftslastig. Ist Wissenschaftskommunikation nur was für Naturwissenschaftler?
Ich habe auch Philosophie studiert während meines Bachelors. Vielleicht zählt es. Vielleicht kann ich so quotenmäßig irgendwie. So. Hab meine Hausarbeit geschrieben. So.
Aber ist Psychologie eine Naturwissenschaft? Fällt das unter die Naturwissenschaften?
Große Frage.
Ist das?
Ja.
Ist es so? Ich hätte intuitiv den Geisteswissenschaften zugeordnet.
Ja, Lydia, fang gerne an.
Also kurz gesagt ist es ja so, dass sich die Psychologie auch sehr verändert hat über die Geschichte der Psychologie. Und wenn man mal so in die ganz alten Zeiten zurückschaut mit Freud, wo ja die meisten Menschen klischeehaft dran denken, dann ist das, was damals so gemacht wurde, natürlich nicht mehr zu vergleichen mit den Methoden, mit denen wir heute arbeiten. Und weil Sarah gerade auch aktuell ja in der modernen Ausbildung gerade noch drinsteckt, vielleicht kannst du so ein bisschen auch erzählen, wie heute eben die Ausbildung aussieht, weil da ist sehr viel drin, was die Leute gar nicht so auf dem Schirm haben, ne, wenn sie an Psychologie denken.
Ja, ich habe Post-Replikationskrise angefangen, Psychologie zu studieren und habe da schon im Studium mitgekriegt, dass sich dadurch einiges verändert hat. Also, dass die Psychologie dann eher so ein bisschen gewechselt ist in, was können wir wirklich für gesicherte Erkenntnisse anbieten? Was lässt sich replizieren? Auch so, was die Therapie dann angeht. Also, dass sich viel verändert hat in Richtung kognitive Verhaltenstherapie, die dann halt durch Studien besser gestützt ist zum Beispiel. Und ich bin natürlich auch ein bisschen biased, weil ich halt viel im Bereich Hirnforschung gemacht habe. Und die versteht sich natürlich dann schon als Naturwissenschaft. Ist aber natürlich nochmal ein riesiger Unterschied zu, wenn man sich zum Beispiel, weiß ich nicht, Persönlichkeitspsychologie oder so anguckt. Da ist es dann eher etwas schwieriger mit der Vorhersagbarkeit.
Ja, danke Martin, dass du meine Frage gleich mal derailed hast. Ich wollte aber jetzt auch nochmal, Florian, du machst ja auch, wenn du Wissenschaftskommunikation für die TU machst, das ist zwar jetzt wieder die TU, aber die TU hat ja auch nicht nur Naturwissenschaften und naturwissenschaftsverwandte Fächer.
Doch, allergrößtenteils schon. Und, okay. Und das ist tatsächlich, ich finde die Frage sehr spannend, weil ich mir die auch seit Jahren stelle. Stellt euch mal vor, ihr blättert den Wissenschaftsteil einer beliebigen Tageszeitung durch, dann findet man dort in aller Regel eigentlich fast ausschließlich Naturwissenschaft. Also ich habe den Eindruck, dass wir mit Wissenschaftskommunikation so ganz allgemein eher Naturwissenschaft verbinden, was ja eigentlich überhaupt keine Logik hat. Und ich glaube, das ist einfach eine Frage unterschiedlicher akademischer Traditionen. Ich glaube, dass es eigentlich in der Geisteswissenschaft oder auch in den Sozialwissenschaften viel mehr Bedarf geben noch für Wissenschaftskommunikation. Vielleicht kommt das auch demnächst. Ich glaube, in der Naturwissenschaft ist das langsam so allgemein durchgesickert, dass Kommunikation etwas Wichtiges ist. In anderen Bereichen noch nicht so sehr. Obwohl es da Bedarf gäbe, ja, wenn man denkt, wie viele Bücher Richard David Precht verkauft oder so, dann sieht man, es gäbe ja in anderen Sparten auch ganz viel Bedarf. Und man könnte natürlich auch sagen, wenn das mehr Leute als heute sehen würden, dann wird auch die Qualität steigen dieser Kommunikation.
Glaubt ihr zum Beispiel, dass es daran liegen könnte, dass man sich in der Psychologie mit der Kommunikation noch angreifbarer macht, weil es sehr viele Leute gibt, die überzeugt sind, das selber ganz genau zu wissen, im Vergleich zu einem Quantenphysiker?
Hätte ich jetzt von da jemals sicher vor diesen Leuten? Also ich glaube, ich gibt es nicht in jeder Disziplin irgendwie. Man hätte auch nicht gedacht vor 3 Jahren, dass alle plötzlich Virenforscher sind, 80 Millionen Virenforscher in Deutschland.
Wahrscheinlich.
Und ich kriege ständig irgendwelche Zuschriften von Leuten, die ganz fest davon überzeugt sind, dass sie Physiker sind. Also es gibt überall.
Die Schwerkraftleugner.
Zum Beispiel. Ah!
Das Schöne ist, dass wir uns vielleicht ein bisschen weniger bemühen müssen, die Leute dafür zu interessieren, weil Psychologie so ein Thema ist, wo alle, also die allermeisten sofort sagen, so, ah ja, voll spannend, habe ich mir auch schon mal Gedanken zugemacht. Und dann ist es ja eigentlich auch ein Argument dafür, dass es da dann guten Wissenschaftsjournalismus braucht, wenn jeder irgendwie denkt, man weiß dann Bescheid. Stimmt,
aber habt ihr dieses Problem, das Martin gerade erwähnt hat, dass dann irgendwie so echte Wissenschaftskommunikation in der Psychologie auf Küchenpsychologie trifft, die Leute so im Kopf haben? Ist das ein Widerstand, gegen den man kämpfen muss?
Ich hatte sogar meine Kolumne, die hieß Küchenpsychologie, wo ich so
Küchen.
mich mit so einem küchenpsychologischen Mythen dann beschäftigt habe und
Ah.
geguckt habe, was ist da so dran.
Aber
was
Und auch
ich,
in, ja.
was
Was
wäre denn
eben.
jetzt zum Beispiel ein spektakulärer küchenpsychologischer Mythos, den viele glauben?
Oh,
Aber ist wahrscheinlich schwer jetzt so on the spot.
Lerntypen zum Beispiel. So, ich bin
Ah,
eher der
okay.
visuelle Typ, ich bin eher der auditive Typ oder sowas. Oder auch Powerpose oder solche
Sind bei den
Geschichten.
Physikern gibt es das auch, da ist das dann, ja, ich bin mehr so der Wellentyp, der andere mehr so der Teilchen und dann treffen sie sich irgendwo in der Mitte.
Genau,
Naja,
ja.
also spätestens, ich sag mal so, solange es um die harten Sachen in der Physik geht, ist da relativ wenig Spielraum, da kann man höchstens ein Interessengebiet haben. Aber spätestens, wenn es um die Frage geht der Interpretationen der Quantenmechanik, da sind wir nämlich wieder mitten in der Philosophie, da gibt es natürlich durchaus Leute, die jetzt der einen oder der anderen Interpretation zuneigen und da kann man eben auch tatsächlich nicht dazwischen unterscheiden, weil Interpretationen eben keine Theorien sind.
Aber seltsam ist es schon, dass die Wissenschaftskommunikation meiner Beobachtung nach in der Naturwissenschaft mehr Fuß gefasst hat als anderswo, oder? Wie seht ihr das?
Ich weiß auch nicht,
Glaube
ob
ich
das
eigentlich
unser
nicht.
Bias
Glaubst
ist,
du
weil
nicht?
wir das halt mehr verfolgen als Naturwissenschaftler. Also bevor ich irgendwas über Genetik in meiner Freizeit mir angeeignet habe, hatte ich Psychologie heute, ein Abo von dem Magazin. Ich kann nicht beurteilen aus heutiger Sicht, ob das gut ist oder Quatsch, aber das hat sie, glaube ich, nicht so schlecht verkauft damals.
Ja gut, aber wenn wir jetzt mal wirklich von der Psychologie, die ja nun wirklich, also ich finde, dass die Psychologie, wenn man sie vernünftig macht, schon relativ nah an einer Naturwissenschaft dran ist. Letztlich ist es ja Verhaltensforschung am Menschen statt an Tieren, wo man halt normalerweise von Verhaltensforschung spricht. Aber wenn man jetzt mal zurück in den Bereich der Geisteswissenschaften geht, das findet man zumindest mal im Wissenschaftsteil einer Zeitung eher wenig. Dafür findet man dann relativ viel davon im Feuilleton.
Ja,
Eben genau das. Also nicht nur das, sondern auch so Sachen. Naturwissenschaft erkennt man so schnell als Wissenschaftskommunikation, weil es von der Lebensrealität vieler Menschen so fremd ist. Aber Erziehungswissenschaft zum Beispiel, auch eine Geisteswissenschaft in dem Sinne, da gibt es ja die ganzen Erkenntnisse im Elternteil oder im sonstigen, von der Zeitung oder es gibt eine Doku über irgendwas. Und da ist es halt nicht so distanziert, finde ich, von der Lebenswelt der Menschen oder den Leuten kommt es oft so vor, ja. Also das sind Sachen, die, glaube ich, kann man viel weniger erkennen als Wissenschaftskommunikation, weil es sich so einfügt in allen möglichen anderen Content versus Quantenphysik. Also das ist dann irgendwie so offensichtlich, das, wo
Ja,
ich
da
so
hast
denke,
du recht,
ah,
das habe ich nicht bedacht. Ja, stimmt.
ich habe das Feuilleton verlassen. Das
Ja.
merke ich dann.
Es ist natürlich, also gerade Erziehungswissenschaft hat natürlich auch einen Haufen politische Komponenten. Wenn wir dann da wird halt ganz schnell nicht mehr über Erziehungswissenschaft gesprochen, sondern über das Schulwesen oder über Kinderbetreuung oder über ähnliche Dinge. Und da ist mal ganz schnell auch ein Politikteil wieder drin. Das bist du
Ja.
natürlich mit der Quantenphysik nicht, wenn du
Schade
über
eigentlich.
Klimaforschung sprichst, hast du da schon relativ, ja, also hast du zumindest Bezüge.
Ja.
Inwieweit das jetzt ein direkter Zusammenhang ist und sein muss, können wir vielleicht auch noch mal ein bisschen drauf kommen.
Ich weiß auch gar nicht, wie so die Grenze definiert ist zwischen einer Naturwissenschaft und einer Geisteswissenschaft. Weil ich meine, im Idealfall, die wissenschaftliche Methode funktioniert ja relativ gleich, ja, im Macher. Eine Studie kann ich machen als Physiker, eine Studie kann ich machen als, sagen wir zum Beispiel Soziologe. Ich habe mir gedacht, die Physiker haben es am leichtesten, weil die alle Einflussfaktoren am besten kontrollieren können und deswegen so leicht allgemeingültige Aussagen treffen können. Also wenn du ein Proton misst und es hat eine andere Masse als das Proton, das irgendwer in Indien misst, dann hat einer von euch beiden mindestens ein Problem. Wenn ein Soziologe ein Experiment macht und es kommt was anderes raus als demselben Versuchsaufbau in Indien, dann können beide recht haben. Und das, auch wenn sie dieselbe wissenschaftliche Methode vielleicht anwenden, gleich viel von Statistik und Versuchsplanung verstehen wie der Physiker, ist es trotzdem schwieriger, das als harten Fakt zu interpretieren. Kann man das sehen?
Weil der Untersuchungsgegenstand halt
Weil, genau,
komplexer ist,
weil,
wobei es natürlich
weil, weil ich die
doch
Einflussfaktoren
vielen.
nicht so reduzieren kann.
Also einem relativistischen Kernmaterieforscher. Also so der Bereich, aus dem ich komme, wenn man den Leuten da sagt, dass ihr Untersuchungsgegenstand weniger komplex sei als irgendwas anderes, dann springen die einem wahrscheinlich ins Gesicht. Aber
weniger komplex ist gar nicht, was ich sage. Ich meine,
es hat weniger unkontrollierbare Variablen. Das ist ja.
Doch, ich glaube, weniger komplex kann man sogar klar
sagen. Ja, das kann man sagen, aber die Alltagsbedeutung von komplex ist mehr.
Ja.
Das ist wie signifikant, kann man auch im Alltag sagen, aber in der Wissenschaft würde ich schätzen, 5% aller Leute in der Forschung können sauber definieren, was Signifikanz bedeutet.
Das ist ziemlich doppelt lustig.
Alle lachen verlegen, weil jeder weiß, scheiße, ich weiß selber nicht.
Ich hab's gerade gegoogelt, Geisteswissenschaft. Also jetzt mal hier professionelle Quellenarbeit. Wikipedia sagt, dass bei Geisteswissenschaften der Mensch auch oft im Zentrum ist. Also so, dass sich die auf den Menschen beziehen. Politik, Religion, Soziologie, Literatur und so. Ich meine, Käfer können nicht schreiben, leider, würde ich gern lesen. Wo ich denke, ich habe immer gedacht, total stumpf, so, kann man es messen? Ja, dann ist es keine Geisteswissenschaft. Aber sehr wie auch, weiß ich nicht. Ja, auch nicht ganz richtig.
Also du kannst tatsächlich in einem Text zum Beispiel die Häufigkeit bestimmter Wortarten analysieren, dann bist du sehr nah an naturwissenschaftlichen Methoden dran. Also in der Sprachwissenschaft geht sowas durchaus.
Hypothese widerlegt.
Aber du hast natürlich dann häufig auch sozusagen vom Menschen geschaffene Untersuchungsgegenstände, die halt konstruiert sind. Und damit bist du dann in einem anderen Bereich. Du bist in einem Bereich, wo sich, glaube ich, auch Laien eher kompetent fühlen. Nicht, dass sich in unserem Bereich Florian Laien nicht gelegentlich auch mal weitaus kompetenter fühlen, als sie sein mögen, aber ich glaube, das mitdiskutieren wollen trifft, glaube ich, Juristen oder Leute, die sich mit Literatur oder so auskennen, schon deutlich mehr.
Also meine Disziplin würde ohne Laienwissenschaftler gar nicht funktionieren tatsächlich. So, und zum Beispiel, also Entomologie, Taxonomie. Hier in Hamburg ist damals die ganze Sammlung abgebrannt im Zweiten Weltkrieg und besteht jetzt hauptsächlich aus den Sammlungen von LaienwissenschaftlerInnen, die dann ihre Sammlungen gespendet haben. Und auch in meinem Bereich, Staphylinidenforschung, Kurzflügelkäfer, das ist sehr spannend, da ist letztens einer gestorben, der war jetzt über 90. Und zwar ist eine absolute Katastrophe für uns. Also er ist ein Laie. Aber keiner kennt sich mit bestimmten Gruppen von Käfern so gut aus wie er. Kein Wissenschaftler, der studiert hat und so, der ist jetzt weg. Mhm. Und also es gibt durchaus Disziplinen, wo wir ganz schön aufgeschmissen werden, ohne die Leute, die jetzt zwar keinen akademischen Grad darin haben, aber sich besser auskennen als jeder Akademiker. Also das ist auch mal was Besonderes. Ich weiß nicht, ob es jetzt bei Quantenfeldtheorien und so da ist. Wahrscheinlich gibt es da einige, die glauben es. Die haben dann das fünfte Perpetuum mobile erschaffen, aber I don't know.
Das ist spannend, weil das eigentlich so der neueste Schrei ist in der Wissenschaftskommunikation. Citizen Science. Ja, alle sind jetzt total begeistert von dem Konzept. Und das ist ja auch ein schönes Konzept, dass man Leute, die außerhalb der Wissenschaft stehen, einbindet. Und das ich bekomme regelmäßig da Dinge zugeschickt. Und bei jeder großen Diskussion, wo sich politische Kreise fragen, wie man denn jetzt Wissenschaftskommunikation endlich verbessern könnte, kommt dieses Stichwort Citizen Science. Wir müssen die Leute da draußen einbinden. Und ja, da stößt man halt auf das Problem, das du jetzt gerade beschrieben hast. In der Biologie geht das oft recht gut. Mhm. Ja? Also speziell, wenn es um Sammeln von Samples geht irgendwie. Aber in vielen anderen Bereichen halt nicht. Und in der Quantenphysik hätte ich jetzt keine Idee, wie man Citizen Science betreibt.
Ja, weil ich sagen muss, Florian, ich glaube, dass die meisten Laien ein realistischeres Bild vom Universum haben als die meisten Stringtheoretiker.
Jetzt kein String-Theoretiker-Flashing, das ist eine eigene Sendung.
Ja.
Ich frage mich auch, wie so Astrophysiker so ihr Leben aushalten. Ich muss gerade mega viel da recherchieren für ein Buch. Oh. Und ich glaube, so nach 2 Stunden, am Tag 2, war ich mir nicht mehr sicher, ob ich existiere. Also war ich dann so,
Jasmin, weil es ja um Wissenschaftskommunikation geht, also ich finde, das wäre ein super Titel fürs Buch. Ich habe keine Ahnung, wie Astrophysiker ihr Leben aushalten. Das macht wirklich neugierig.
Ich weiß wirklich, ich dachte so, ich hatte schon so nach 2 Tagen, ich habe so Vorlesungen mir angehört auf YouTube und so, und hatte schon da schon das Gefühl, ich falle in den Weltraum rein. Ich weiß nicht. Das war echt, wo ich so dachte, boah, Kein Wunder, dass manche Leute anfangen, an Gott zu glauben. Ich glaube einfach nur, dass mein Hirn auseinanderfällt dann als Resultat. Aber, und ich denke so, hä? Und Leute wie du, Florian, die so den ganzen Tag in diesem Leben einfach leben. Ich dachte mir dann so, die leben in einer komplett anderen Welt als ich.
Es gibt aber tatsächlich Leute, die da echte Probleme kriegen. Da sind wir jetzt so im Grenzgebiet zwischen Physik und Psychologie. Also das kann tatsächlich gefährlich sein, weil was machst du, wenn du dann in eine existenzielle Krise gestürzt wirst durch Astrophysik? Find mal einen Psychotherapeuten, der dir da wirklich gute Ratschläge geben kann, astrophysikalisch fundiert. Es wird echt schwierig.
Ja, das kann ich mir echt gut vorstellen. Also wir BiologInnen, die im Biodiversitäts forschen, sind ja auch, also keine Ahnung, ich habe das Gefühl, wer entweder verlässt du die Wissenschaft, weil du es nicht mehr aushältst, oder du fängst echt, ich kenne wirklich Leute, die fangen einfach an zu trinken. So toll, ja, Coping-Mechanismen. Denen geht es auch echt schlecht, auch sehr schwer, den Psychologen zu erklären. Aber Astrophysiker, da denke ich mir schon so, hä, ah ja, also durchs Philosophiestudium mit Kant und Transzendenzen, so klar, dass ab einem gewissen Punkt fängst du an, an Gott zu glauben. Aber Astrophysiker kommen nicht zu der gleichen Schlussfolgerung. Wo gehen sie hin dann? Also, sie können natürlich, kann sein, dass vielleicht auch manche abbiegend sagen, ich glaube lieber an Gott. Das ist realistischer als das.
Aber
Aber.
Das ist es gab, Entschuldigung, ich grätsch da gerade rein. Es gab am CERN diesen Cartoon, der hing in jedem zweiten Büro von so einem Obdachlosen, der irgendwie mit einer Flasche in der Hand auf der Straße sitzt und dann zu jemandem, der ihn dann fragt, meint, ja, also ich war ja Physiker und das hat mich wahnsinnig gemacht. All die Pionen, Kaonen, Lambda-Teilchen, all diese Teilchen, die kein Mensch sehen kann. Deswegen habe ich angefangen zu saufen und jetzt sehe ich sie. Also das, ja.
Aber
Ja, ich
Jasmin,
stelle es
was
mir
du
gerade
meinst,
vor.
was einen dort so fertig macht, ist dieses unausweichliche Ende oder
Nee,
was ist
eher so
es?
Raum und Zeit.
Ah.
Wie soll ich sagen? Ich kann es nicht mehr erklären. Nur als ich verstanden habe, also dann habe ich verstanden, dass Zeit und Raum anders funktionieren, als ich bisher dachte.
Ja, wenn du
Und
Kant gelesen hast, ist das passt nicht
da
zusammen, ne?
dachte ich, ohne Witz, ich hatte da einfach nur gedacht, der Typ hat einen Schuss. Ich dachte wirklich einfach so, der Laberfach. Ohne hatte ich so einen Vorurteil in meinem eigenen Fach gegenüber, dachte, und ich war auch noch sehr jung und dachte so, ah, Laber, ja. Und jetzt habe ich mehr von der Welt erfahren und lese dann, jetzt versteht zum ersten Mal so richtig, was Raum und Zeit ist, dass das nicht irgendwie nichts ist oder so, sondern wie das so ein Gewebe ist im Universum, wie sich das formt. Ich dachte so, Interstellar sollte ich nochmal gucken. Das war meine Schlussfolgerung dann, dass ich Interstellar jetzt anders verstehen würde, glaube ich. Super Wissenschaftskommunikation, auch in diesem Kinofilm, muss man sagen. Ist nicht schlecht, denke
Aber es
ich.
ist schon
Gibt
ein
bestimmt
gutes
auch.
Beispiel, weil Astrophysik oder Kosmologie sind so Felder, die eigentlich recht populär sind. Wenn ich sehe in den Buchhandlungen, da gibt es einiges zu diesem Thema. Und wenn irgendwas über schwarze Löcher herausgefunden wird, steht das auch immer in allen Zeitungen. Also es gibt Gebiete, die in der Wissenschaftskommunikation gut ankommen, die aber für unser tägliches Leben einfach vollkommen egal sind.
Ja.
Das widerspricht doch eigentlich so dem klassischen journalistischen News-Regeln, oder?
Nee, nee, nee. Es ist ja auch Sensationsgeilheit. Also gerade weil es so unglaublich ist, ist das halt etwas, was Leuten auch Angst macht und so. Und das finden wir Leuten natürlich gut. Deswegen schauen wir True Crime, deswegen machen wir alles. Es gibt ja diese bestimmte im News Circle so, sage ich mal, Sachen, die erfüllt sein müssen, die man abhakt, so entweder extrem viele Menschen betroffen oder extrem emotional oder so, und halt sowas wie extrem abgefahren. Also Weltraum oder so. Es ist wie wenn irgendwas entdeckt wird in der Biologie, irgendein Käfer, und da kann irgendwas total Krasses. Da gibt es so einen Käfer, über den kannst du mit dem Auto rollen. Der hat so eine krasse Panzerung, die ist so aufgebaut, dass der mehrere Tonnen Gewicht aushalten kann.
Und ganz
Dann
viele
rasten die
Käfer
Leute aus.
durchprobiert bei der Studie, bis sie einmal einen gefunden haben, wo das funktioniert.
Ja, also ich habe da auch gedacht so, wie haben sie es rausgefunden? Und dann habe ich halt Paper gelesen und dachte so, ach, tatsächlich genauso, wie man denkt. So.
Aber ich frage mich auch, ob nicht, also es gibt immer dieses Vorteil in der Wissenschaftskommunikation, man muss irgendeine Brücke zum Alltag schlagen und so weiter und das kann eh funktionieren. Aber ich habe auch immer das Gefühl, das sind dann eher zumindest in meinem Fachgebiet, die Sachen, die mich am allerwenigsten interessieren. Und ich will eigentlich auch eher das Abstrakte, Spektakuläre, Überraschende. Ich weiß nicht, irgendwann mal ein Interview gehabt vor Jahren und Übrigens so eine Science Buster Show, und da waren halt lauter so Fragen, die uns die Journalistin gestellt hat, wie viel Physik steckt in einem Topf, in dem man gerade Nudeln kocht. Ich denke, keine Ahnung, ist mir doch wurscht. Das ist total uninteressant für mich. Solche Banalitäten, ich will drüber reden, wie das Universum endet oder irgend sowas.
Ja, es geht mir genauso.
Ja.
Ich muss noch eine Sache, weil ich gerade nachdachte. Moment, ganz kurz. Die Sache mit der Geisteswissenschaft oder Naturwissenschaftsdebatte, da bin ich, glaube ich, deswegen biased, weil ich habe vor roundabout 20 Jahren an der Ruhr-Uni Bochum studiert. Und wir wurden da also direkt begrüßt mit der Ansage, dass eben die Psychologie mit wirklich harten Fakten und sehr viel Statistik arbeitet. Und dass innerhalb, das war so die Begrüßungsvorlesung, dass innerhalb von 2 Semestern 50% der Personen, die jetzt hier sind, nicht mehr dieses Fach studieren werden. Und zwar war die Begründung, dass diese Menschen möglicherweise folgende Aspekte unterschätzen, nämlich Statistik und damals auch schon, dass wir direkt auch sehr viel in englischer Sprache hatten. Also wir hatten teilweise Prüfungsliteratur in englischer Sprache. Da ging es auch darum, dass man eben die internationale Forschung lesen muss. Und wenn man das nicht kann, dann sollte man halt nicht so ein Fach studieren, war die Ansage. Das heißt, sie haben gesagt, wegen diesen 2 Aspekten würde man in 2 Semestern die Hälfte der Leute hier nicht mehr sehen. So war es damals auch. Oh. Also von daher, ja, also das erinnere ich noch. Ich war ja 2002, hatte ich angefangen. Und da haben viele Leute halt gedacht, ja, Psychologie, ne, ist interessant, was mit Menschen. Und dann direkt so, bam, Statistik, bam, englische Fachbücher.
Also wow. Ich habe die Statistik auch total unterschätzt, aber trotzdem sind wir da irgendwie, ich glaube, ich habe also nach all meinen Statistikklausuren geweint dann.
Nachher oder also, vorher?
Danach.
Oder während
währenddessen. Ja, das ist super gemacht.
Also ich habe nicht nachgeprüft, ob es wirklich 50% waren, aber es haben schon viele aufgehört tatsächlich, auch weil sie gesagt haben, okay, das habe ich jetzt so nicht irgendwie eingeschätzt. Ich habe mir Psychologie vielleicht doch irgendwie anders vorgestellt. Und da sehen wir so ein bisschen, dass viele Leute dann irgendwie vielleicht tatsächlich unterschätzen, dass wir da doch sehr eben forschungstechnisch unterwegs sind in diesem Fach, was die Leute von außen oft nicht so mitkriegen. Deswegen muss ich gerade echt darüber nachdenken, ja.
Ich glaube halt wirklich noch, dass, also nach wie vor zumindest wahrscheinlich in Österreich mehr bei euch, dass halt die Leute wirklich dieses Bild haben von Sigmund Freud, raucht eine Zigarre, kokst sich nieder, macht dann irgendeine Hypothese und sagt, so ist das.
Ja, irgendwie und ist dabei das Klischee.
Ja.
Aber es ist ja auch schon noch präsent. Also ich habe in Frankfurt studiert und da gab es einen Lehrstuhl auch noch für Psychoanalyse. Also ich habe das durchaus auch noch so richtig im Studium dann beigebracht bekommen. Wissenschaft hin oder her.
Weil an der Ruhr-Uni war nämlich die Haltung ganz anders. Da wurde uns direkt am Anfang schon beigebracht, inwiefern diese ganzen psychoanalytischen Sachen belächelt wurden. Ich sag's mal ganz vorsichtig. Also es gab eine sehr deutliche auch Haltung, die auch entsprechend eingeordnet wurde vor der sehr naturwissenschaftlichen Ausrichtung der RUB, die ich persönlich sehr geschätzt habe. Aber auf jeden Fall von daher, vielleicht ist es auch unterschiedlich, wo man so ankommt und wie das alles so eingeordnet wird. Aber Fakt ist,
Universität Hagen genauso. Ich hatte mich echt? Da ja auch noch mal gegen Ende, weil ich noch Einheiten frei hatte, in der Psychologie eingeschrieben. Und da war auch gleich in der Einführung so nach dem Motto, wir sind hier hart naturwissenschaftlich. Und
ja, genau.
Psychoanalyse und so ist nicht mehr so zeitgemäß, weil meine erste Therapie, die ich gemacht habe, war eine Psychoanalyse und es war nicht so gut.
Gar nicht mal so gut.
Es war wirklich so, wie es in den Filmen gern so gezeigt wird, so klischeehaft so. Also da sitzt so ein Mann, ein älterer Herr, der dich komisch anguckt und er schweigt dich einfach 45 Minuten an, weil du es aus dir selber rauskommen musst. Und dann sitzt er die ganze Zeit und denkst dir so, okay, das machen wir jetzt 75 Stunden lang. War schrecklich. Dann erst, weil danach meine nächste Therapie, es war dann so ein Verhaltenstherapie und dachte ich so, ah ja, krass, so kann es auch sein. Aber ist es also nicht mehr so, ich bin Psychologie-Laien, ich bin die untersucht wird, ich bin auf der anderen Seite. Ich habe keine Ahnung von Lydias und von Sarahs Seite. Also ist es nicht mehr so, ich weiß, es freut nicht aktuell, aber so Psychoanalyse und so.
Die in der Therapie kommt es, glaube ich, noch vor, oder? Also.
Ja, also die psychoanalytisch fundierte oder tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie ist auch von der Kasse, wird von der Kasse übernommen und so. Also es ist nicht, ist ein bisschen schwer zu beantworten, deine Frage. Es wäre wahrscheinlich eine eigene Folge. Okay. Und es kommt auch auf die Theorie an, die du dir genau aus der Psychoanalyse dann anguckst. Also vieles ist auch, Stichwort Wissenschaftskommunikation, halt einfach nicht falsifizierbar. Und dann ist es auch ein bisschen schwierig, das dann zu testen. Aber zum Beispiel die Bedeutung der Kindheit und so, das ist schon noch, hat eine Relevanz. Aber ich glaube, wäre wirklich
Ja.
eine eigene Folge.
Sollten wir, wenn
Wie
wir
war du
über
gerade?
Wissenschaftskommunikation sprechen, sollten wir falsifizierbar kurz definieren, warum das so ein wichtiges Konzept in der Wissenschaft ist, oder wissen das eh alle, die uns zuhören? Es
Tu
gab
es
bis,
ruhig.
ja, also so, ich glaube vor 90 Jahren oder so, da hat der Karl Popper das formuliert. Bis dahin war in Wissenschaft eigentlich insbesondere, dass man irgendeine Überlegung hat und dann schaut man, ob man das bestätigen kann, wieder und wieder. Und dann ist der Karl Popper gekommen und hat gesagt, pass auf, das ist schon ein bisschen gefährlich, weil da liegt man sehr leicht seinen eigenen Verzerrungen auf, seinem eigenen Bias. Jetzt legen wir den Fokus mehr drauf, ob es uns gelingt, etwas zu widerlegen. Und nur wenn uns das ganz lang nicht gelingt, irgendwas zu widerlegen und alles halt immer eher das Gegenteil ergibt, nämlich dass es bestätigt, dann wird halt eine Annahme immer robuster. Und dass das so halt eine bessere Möglichkeit ist, dann Hypothesen zu kräftigen und dann halt irgendwann vielleicht umfassendere Theorien daraus zu bauen. Das ist halt relativ neu, das Konzept. Das ist 90 Jahre circa alt, dass man darauf den Fokus legt. Und davor war es viel Wischiwaschi. Nicht nur, aber mehr.
Und deswegen muss man vielleicht auch nochmal sagen, dass das tatsächlich ja, wenn man auf Freuds Zeiten zurückschaut, alles anekdotisch war und super viel Confirmation Bias einfach zu sehen ist in diesen Ausführungen. Also, dass die sich wirklich was überlegt haben und im Prinzip die Fälle, die dazu passten, dann so interpretiert haben, dass es plötzlich super plausibel aussah. Aber da würde, glaube ich, kaum mehr irgendjemand allen Ernstes noch sagen, dass das mit dem vergleichbar wäre, wie wir heute Wissen generieren. Also von daher, ja.
Also
Ne?
ihr ladet zwei Leute aus Wien ein und dann gibt es die ganze Zeit Sigmund Freud-Bashing. Das ist wirklich mutig.
Zweieinhalb. So.
Man muss es
Zweieinhalb
im
Leute aus Wien.
historischen
Ach, du bist auch
Kontext
halb aus Wien.
einbetten.
Ich habe meine Uni-Abschlüsse aus Wien. Ich bin ein
Das
Alumni von der
zählt
Uni,
dann. Also
genau.
drei Leute aus Wien, hervorragend.
Na gut.
Aber
Das
um vielleicht zum Thema zurückzukommen. Nachdem ihr alle unglaublich viel Erfahrung in Wissenschaftskommunikation habt und recht unterschiedliche Erfahrungen, würde mich einfach wahnsinnig interessieren, eigentlich von allen. Was ist für euch gute Wissenschaftskommunikation? Unter welchen Bedingungen mögt ihr Wissenschaftskommunikation und was findet ihr schlecht? Habt ihr so ein Konzept im Kopf für euch selber?
Ich glaube, das Wichtigste bei Wissenschaftskommunikation ist so ein bisschen, dass du für die richtige Zielgruppe richtig kommunizierst. Also Wissenschaftskommunikation, jetzt, wenn du forschende Person bist und du kommunizierst dann deine Wissenschaft, kann ja sein, dass du zum Beispiel eher Richtung Politiker und Politik kommunizierst oder eben in meinem Fall total Richtung Laien auch ganz viel. Zwar auch Richtung Politik, aber auch ganz viel zu Laien, weil ich mir das so auf die Fahne geschrieben habe. Und ich glaube, es ist immer, und das ist auch das Schwierigste, finde ich, zu verstehen, für wen man kommuniziert, um dann zu raffen, wie man kommuniziert und was man kommuniziert. So, das ist, glaube ich, so echt so der Knackpunkt, weil wie vorhin zum Beispiel, oder wie du jetzt gerade, Martin, wo du gemeint hast, wissen überhaupt alle, was falsifizierbar ist und so. Das sind so Sachen, ich finde, das hat man so in der Corona-Pandemie auch oft gesehen, dass ganz viel losgelegt wurde mit den ganzen Erkenntnissen und ich dann erstmal die Leute gefragt habe, wisst ihr überhaupt, was DNA ist? So, das haben wir dann nämlich gemerkt, als dann losging mit mRNA-Impfstoff und so, wo die Leute dachten, es wird unsere DNA verändert, wir werden alle Mutanten. Hat man gemerkt, was für krasse Lücken es gibt. Und ich glaube, das ist für mich so das Wichtigste, rauszufinden, was und wie und auch das Schwierigste, dass man nicht umsonst die ganze Mühe macht, so glaube ich.
Ja. Bei mir ist es, ich glaube, also ich habe es auch noch nie wirklich explizit gemacht oder überlegt, aber ich glaube, was bei mir im Vordergrund steht, ist, wenn ich mir was überlege, erstens, dass mich sehr interessiert, dann zweitens, dass ich sehr überzeugt bin, dass alles, was ich da sage, richtig ist und danach eigentlich, dass es mir möglichst viel Spaß macht und taugt, weil ich den Eindruck habe, dann taugt es tendenziell auch den Leuten, die mir da zuschauen. Und wenn ich in meine Analytics schaue, die Leute, die mir folgen, sind auch überwiegend meine Demografie, also ist das vielleicht keine gute, eine recht praktische Daumenregel. Viel mehr Gedanke ist bei mir nicht dabei.
Ich persönlich finde es wichtig, dass... Entschuldigung, Sarah.
Nee, sorry, ich wollte nur anschließen. Also erstmal das, was Jasmin gerade gesagt hat, so mit dieser Zielgruppen, mit Zielgruppenunterschieden, aber auch so die Balance zu finden zwischen, ich will was Interessantes rüberbringen und ich will da eine Geschichte dann erzählen und ich will ja, dass die Leute das lesen wollen, dass die Leute zuhören, dass die Leute sich dafür interessieren, wofür ich mich gerade interessiere, aber auch nicht dann wissenschaftliche Erkenntnisse überzuverkaufen. Also als gerade in der Psychologie, es gibt so viele Einflussfaktoren und dann gibt es irgendwie die eine catchy Studie vielleicht und das ist jetzt total verlockend, da dann vielleicht drüber zu berichten und hey, und es gibt jetzt die Erkenntnis, die uns zeigt, warum wir, keine Ahnung, gerne Schokolade essen. Ist jetzt ein blödes Beispiel, aber das eben auf solche Sachen dann auch nicht reinzufallen und dann trotzdem so die Balance zu finden, sachlich, aber nicht langweilig.
Ja, vielleicht halt einfach die Unsicherheit mitkommunizieren. Mhm. Also gerade das, was du sagst, du als Post-Replikationskrisen-Mensch, das ist ja auch gar kein uninteressanter Aspekt, wenn man das dann auch anmerkt, was notwendig ist.
Ich rufe euch gerade mal in die Runde, was mir hier hintenrum souffliert wird. Lydia sei sehr leise und Martin sehr laut.
Ich sehr laut. Oh, ja. Ja. Mache ich gleich anders.
Das liegt daran, dass mein Mikro heute weiter wegsteht, weil ich heute in einem Hotelzimmer bin, in einem von Sebastian liebevoll dekorierten Hotelzimmer, wie man im Hintergrund erkennen kann. Wirklich? Aber deswegen hoffe ich einfach, dass es trotzdem so halbwegs geht, genau.
Ich glaub, mir fällt gerade auf, bei dem, was du gesagt hast, Sarah, dass auch wirklich ein großer Teil der Sachen, die ich kommuniziere, daraus besteht, Leuten zu erklären, nein, diese eine Studie, die gerade durch die Medien getrieben wird, es bedeutet nicht das, was in der Zeitung steht. Es ist nicht richtig. Wie zum Beispiel diese Studie zu plötzlichen Kindstod auf einmal überall getitelt, wir wissen jetzt, woran es liegt. Nein! Wir haben eine mögliche Ursache unter tausenden Ursachen, eventuell unter Umständen, in ganz bestimmten Fällen, vielleicht ein Grund sein könnte. So. Aber das sind halt so Sachen, jetzt fällt es mir gerade auf, dass ich ziemlich viel dabei bin zu debunken. Also irgendwie, ich glaube, ein Wissenschaftskontext einerseits eine Mischung aus das, worauf ich richtig Bock habe, Käfer und so. Andererseits aber, was mich nervt auch. Also wenn ich merke, dass wieder so, oh nein, nee, wir haben jetzt nicht dafür die Lösung gefunden. Nein, es gibt jetzt keine Impfung gegen Krebs, die komplett 100% alle Krebse heilt und so. Ich glaube, das ist auch noch so ein Ding bei mir.
Okay, ja, das ist spannend, dass das, also das ist ja so ein bisschen mein Lieblingsreizthema, wenn Leute dann plötzlich das Beamen entdeckt haben sollen angeblich oder irgendein komischer Quanteneffekt als Erklärung für alles Mögliche herangezogen wird. Und das ist häufig auch ein Überverkaufen von Wissenschaftskommunikation. Das kann man so ein bisschen auch nachverfolgen. Da kann man dann gucken, was steht in dem ursprünglichen wissenschaftlichen Paper drin. Wenn da schon von Schrödingers Katze die Rede ist, dann wird's schwierig. Aber manchmal auch noch nicht. Dann gibt's sozusagen die Pressemitteilung der Universität. Hallo Florian. Und dann gibt's letztlich was wissenschaftliche Medien oder wissenschaftsaffine Medien daraus machen und das, was populärwissenschaftliche oder was Publikumsmedien daraus machen. Und das können ganz unterschiedliche Geschichten sein. Und irgendwo auf diesem Weg gibt's relativ viele Geschichten, die dann verunglücken.
Ja,
es ist auch schwierig, es nicht versehentlich überzuverkaufen, weil allein das Wort Beamen ist halt ein Wort, mit dem jeder Laie was ganz anderes assoziiert als ein Teilchenphysiker.
Das stimmt.
Also ich weiß
nicht. Martin, jetzt bist du zu leise.
Jetzt bist du sehr leise.
Da kann man es nicht recht machen.
Genau.
Ich weiß noch, wie der Anton Zeilinger damals, ist jetzt okay?
Ja.
Wie der Anton Zeilinger, das war ja, glaube ich, der Erste, der dem das Beamen gelungen ist, ein Österreicher, möchte ich dazu sagen. Wie der das geschafft hat, da war ich noch Schüler. Und ich habe mir das halt alles angehört und meine Schwester ist Physikerin und mein Vater ist Statistiker, aber interessiert sich auch für Physik und wir haben halt die ganze Zeit drüber geredet und ich habe halt schon gewusst, das ist, ja, du hast ein Teilchen und noch ein Teilchen und du schaffst, dass dieses Teilchen jetzt dieselben Eigenschaften annimmt wie dieses Teilchen. Cool. Oder irgend sowas in die Richtung, ja. Aber das in der Zeit im Bild oder was auch immer, haben es halt irgend so ein Stock-Video gezeigt, wie Beamen irgendwie ausschaut und man hat halt, obwohl sie es eh dazu gesagt haben, dass das jetzt nicht das ist, gesehen, wie ein Schraubenzieher von da nach da gebeamt wird. Und ich steige ein am nächsten Tag in den Schulbus und der Matthias, mein Schulkollege, sagt, so cool einfach, dass wir jetzt Schraubenzieher beamen können. Das wurde aber explizit gesagt, das können wir nicht, aber ich finde, das ist nämlich die Herausforderung. Man muss immer damit rechnen, wenn man irgendetwas Wissenschaftliches kommuniziert, dass der Großteil der Leute nicht mit vollem Fokus bei der Sache ist, sondern nebenbei was isst, was kocht, Autofahrt, trainieren geht, was auch immer. Und dass es vielleicht ganz gut ist, wirklich darauf zu achten, die wichtigen Sachen dreimal, viermal zu sagen, damit es halt auch nicht untergehen.
Also das ist ein eindeutiges Beispiel für mich von schlechter Wissenschaftskommunikation. Ja, auch wenn man es dazu sagt, dass es nicht so ist, das nützt gar nichts. Ich kann diesen Videoclip halt dann nicht verwenden in dieser Situation. Das geht halt einfach nicht. Aber ich sehe schon das umgekehrte Problem auch. Also es gibt halt auch Leute aus der Wissenschaft, die da unglaubliche Angst davor haben und halt überhaupt nicht sensationalistisch sein wollen. Und dann halt unglaublich trocken werden und dann sagen, nein, das kann man so nicht sagen, weil das ist ja, da muss man auch vier relativierende Sätze einflechten und am Ende liest sich der Absatz dann so, dass ihn keiner mehr zu Ende lesen will. Das ist auch eine Gefahr.
Das tut wirklich weh. Ich glaube, das ist wirklich eine der schwierigsten oder Sachen, die man lernen muss, wenn man Wissenschaftskommunikation macht, ist die Frage, wie viel kann ich weglassen, sodass es verständlich ist, dass aber noch die Aussage stimmt und nicht zu sehr verzerrt ist. Und man möchte immer alles dazu sagen, und das ist aber ein Drang, den muss man ein Stück weit ablegen. Man muss halt so einfach machen, dass es gerade noch nicht falsch ist. Und das ist echt unangenehm.
Das ist auch sau schwer für WissenschaftlerInnen. Ich glaube, das kann Florian bestimmt kennen, gut, wenn du Kommunikation für die Uni machst. Ich weiß noch, als ich Abi gemacht habe 2007, da wollte ich gerne Journalistin werden und dann wurden gerade da in diesem Jahr die ganzen Redaktionen geschlossen und die Leute entlassen und vor allem WissenschaftsjournalistInnen. Die ganzen Wissenschaftsredaktionsteile von so Standardmedien mit Spiegel, Frankfurt Rundschau und so wurden halt, weil man dachte, braucht man nicht mehr. So, wir haben jetzt jahrzehntelang ohne bei vielen großen Medien ohne Wissenschaftskommunikationsabteilung gelebt. So, Resultat haben wir gesehen, zum Teil der Corona-Pandemie. Und man kennt es aber auch als Wissenschaftler aus der Zeit. Man versucht, was zu kommunizieren, muss es ja irgendwie so spannend präsentiert sein, dass auch die JournalistInnen dran anspringen. Also man muss ja schon denen das so schmackhaft machen. Und dann kommen die natürlich und müssen jetzt auch nochmal irgendwie das Brot buttern irgendwie und dann wird es halt immer sensationsgeiler. Also dann schreibst du einen Artikel, dann geht es an deinen Editor-in-Chief und der macht dann die Schlagzeile. Also noch einer mehr, der nochmal ordentlich Butter drauf klatscht. Und am Ende hast du halt irgendwie beamende Schraubenschlüssel, weil da kommt noch die Bildredaktion, die damit auch nichts zu schaffen hat. Mhm. Und dann ist alles, also so. Ich stelle es ist halt auch echt krass hart, dass man versucht, ich weiß nicht gerade, wer hat es gesagt, mit dem Verunglücken, dass du wirklich so wie so bei so einem Fall so zurückverfolgen kannst, von der Schlagzeile, dann findest du die Pressemitteilung der Uni, die schon ein bisschen aufgebauschter ist, aber halt so ein bisschen so, dass die Journalisten hoffentlich anbeißen und dann triffst du die eigentliche Studie, die dann echt so ein Scheinzwerk ist. Also wirklich so weil keine Ahnung, wie so diese Matroschkas, die du immer weiter aufmachst. So ein ganz
kleines drin. Das Schöne ist, da es ja meistens um Studien geht, kann man das bei der Wissenschaftskommunikation häufig relativ gut zurückverfolgen. Du hast natürlich tatsächlich Meldungen, die in irgendwelchen Zeitungen aufschlagen, wo dann irgendwie drinsteht, keine Ahnung, die Wissenschaft hat herausgefunden, das und das. Aber wenn du schon mal einen Titel der Studie irgendwo hast oder wenn du den Hauptautor oder sowas irgendwo zitiert hast oder so Bezugspunkte, welche Universität war das, kann man das meistens schon einigermaßen zurückverfolgen. Das lohnt sich manchmal schon, vor allen Dingen, wenn das Ergebnis, was dann am Ende in der Zeitung steht oder im Fernsehen präsentiert wird, halt sehr seltsam klingt. Dann macht es manchmal schon Sinn und Spaß, das auch mal zurückzuverfolgen, was waren da eigentlich ursprünglich gesagt. Ja, also wenn man ein bisschen
schon Zeit lustig hat, manchmal. Traurig auch.
Es ist aber manchmal halt auch richtig schwierig. Es wäre jetzt wahnsinnig leicht, ich will mich jetzt nicht zurücklehnen und sagen, ja, das ist alles viel zu sensationalistisch und man soll das nicht so aufbauschen und man soll sachlich und ruhig bleiben. Aber manchmal ist halt richtig schwierig. Ich hatte mal einen Fall, da habe ich mit Wissenschaftlern gesprochen, die hatten ein ziemlich cooles neues Experiment designt, bei dem es darum ging, Gravitation zu messen, die auf einzelne Teilchen wirkt. Und das ist ein Hochpräzisionsmessding und es ist wahnsinnig kompliziert und die haben das da aufgebaut und man spricht dann natürlich in solchen Fällen, wenn man diese Leute interviewt, auch darüber, naja, und was ist das Ziel, was wollt ihr dann machen, was soll daraus werden? Und dann sagen die, naja gut, in der Physik Gravitation und Quantenphysik, das sind ja zwei so verschiedene Dinge und wir wissen alle nicht, wie man die zusammenfügen kann, das passt nicht zusammen. Die Hoffnung wäre halt vielleicht, dass man mit dieser Methode auch etwas darüber hinaus herausfindet, wie Teilchen und Gravitationsphysik zusammenpasst. Gut, dann habe ich das reingeschrieben und das war dann extrem angreifbar, weil dann natürlich Leute sagen, ja okay, du versprichst da jetzt quasi, dass man diese vollkommen unterschiedlichen Bereiche der Physik vereinen kann damit, aber mal ehrlich, wegen diesem, mit diesem einen Experiment wird das sicher nicht gelingen und das ist halt vielleicht nur ein winziger Mosaikstein und man weiß überhaupt nicht, ob der Sinn hat. Und also es ist manchmal richtig schwer, auch für mich in meiner täglichen Arbeit, diese Balance zu finden zwischen einerseits schon diesen Enthusiasmus abzubilden, den die Wissenschaft ja immer braucht und der vielleicht auch davon lebt, dass man ein Ziel verfolgt, das total weit entfernt ist und das vielleicht auch unrealistisch ist, aber das Ziel irgendwie ist so halt der Polarstern, nach dem man sich richtet, das ist die eine Seite, und auf der anderen Seite eben zu versuchen, dass man nichts übertreibt. Also ich glaube, aber man muss sich damit abfinden, dass das manchmal einfach schwierig ist und dass es da keine klaren Regeln gibt.
Aber ja, und ich glaube auch, das ist wirklich ein ganz wichtiger Aspekt, wenn man überlegt, in die Wissenschaftskommunikation zu gehen oder halt vielleicht auch daneben damit anzufangen, ist das auch, wenn man es richtig gut macht, sobald es einem gelingt, es so gut zu machen, dass es sehr viele Leute sehen, ist es egal, wie gut und vorsichtig du es machst, es wird immer Kritik hageln von bestimmten Seiten. Ich habe zum Beispiel, ich habe das ganz bewusst gemacht, wie ich mein erstes Buch geschrieben habe, dass ich mir ein Wissenschaftskommunikationsbuch auf Amazon rausgesucht habe, das ich extrem gut fand. Und dann habe ich nur alle 1-Stern-Bewertungen gelesen. Und habe mir gedacht, wenn die ein so tolles Buch schreibt, das ich wirklich großartig fand, ich glaube, es war Dame mit Charme, und die Leute schreiben sowas drunter, dann muss ich mir das nicht zu Herzen nehmen, wenn bei mir auch gelegentlich solche Kommentare reinflattern, weil das ist das Best-Case-Szenario.
Jetzt hattest du gesagt, wenn man Wissenschaftskommunikator werden möchte, jetzt seid ihr zwei ja sozusagen am Ende einer wissenschaftlichen Karriere, ist ja jetzt blöd, aber jedenfalls nach der Promotion in Richtung Wissenschaftskommunikation abgewandert, aber wie wird man denn eigentlich, also das ist ja für Wissenschaftsjournalismus eigentlich kein typischer Einstieg, wie wird man denn Wissenschaftsjournalistin, Sarah?
Indem man Psychologie studiert und in der Wissenschaft arbeitet und sich denkt, eigentlich ist mir das hier ein bisschen zu kleinteilig und zu Elfenbeinturm-mäßig formuliert und wäre es nicht cool, wenn man mehr Leute daran teilhaben lassen könnte. Und ich habe dann den Umweg genommen über den Lokaljournalismus. Ich habe nicht mit Wissenschaftsjournalismus angefangen, sondern quasi mit Journalismus und bin dann so da so reingekommen. Deswegen die extrem schlechte Antwort, aber ich habe keine bessere.
Also aber ganz klassischer journalistischer Einstieg mit Lokaljournalismus und dann gesagt, ach, ich kann da übrigens was.
Ja, genau. Ich habe übrigens ein Thema, worüber ich schreiben könnte. Ich habe übrigens einen Peil von einem Fachbereich. Ja.
Aber das genauso.
Ja.
Gibt es andere Wege?
Jasmin, du machst ja, sagen wir mal, ein unheimlich breites Spektrum von Sachen, wo du schreibst und Videos machst und Podcasts machst. Wo würdest du sagen, fängt bei dem, was du machst, Wissenschaftskommunikation an und wo würdest du sagen, es ist nicht mehr Wissenschaftskommunikation?
Ich bin auch so reingerutscht. Also ich bin auch zurück in die Wissenschaft gerutscht, wollte ich auch nie wieder machen. Im Leben hätte ich gedacht, ich werde Wissenschaftskommunikatorin. Ich habe lange Kommunikation für Unternehmen gemacht und so. Dann auch Journalismus. Damals noch ganz viel über Rechtsextremismus und so recherchiert und so. Aber es hat sich irgendwie so ergeben. Ich weiß nicht mehr, ich kann nicht mal einen Finger drauf legen. Und irgendwie hat sich alles, was ich mache, so gewandelt. Selbst in meinen Romanen, die kommen nicht aus, ohne den Leuten da Sachen reinzudrücken als trojanisches Pferd. So, schaut mal, eine Familiengeschichte. Lust, was über Genetik zu lernen? Irgendwie. Also, ich glaube, so ein bisschen ist es immer drin, weil es etwas ist, das mich viel bewegt. Und wenn ich kommuniziere, dann kommt es sehr häufig als Thema vor. Und natürlich achte ich dann darauf, dass es auch richtig ist, was ich sage. Natürlich mache ich Fehler, aber dann auch transparent zu sagen, ups, habe ich vertan. Also ich glaube, das alles. Alles ist mittlerweile auf Wissenschaft ausgerichtet. Meine Bücher, mein Podcast, Videos und alles, weil ich so besessen davon bin. Also weil ich es irgendwie, das geht aber auch erst, seit ich mir gesagt habe, ich gehe nicht zurück in Akademie und bleibe dort nicht. Also auch wenn ich jetzt so forsche, ist mein Ziel auf gar keinen Fall, unter keinen Umständen, eine Anstellung irgendwie an der Uni oder sowas. Und erst dann konnte ich frei darüber kommunizieren, weil es dadurch dann wieder zu meiner Leidenschaft wurde. Und das war mir echt abhanden gekommen während meines ersten Studiums. Total. Also wirklich total die Flügel gestutzt. Ich habe mein Leben lang interessiert an Wissenschaften. Sie haben es echt geschafft, alles zu zerstören. Und wie super viele von uns. Also ich bin eine der wenigen, die zurückgekommen ist. Die meisten sind irgendwo anders hingegangen. Ich glaube tatsächlich, ich unterscheide zwischen diesem Wissenschaft und Akademia. Und seit ich nicht mehr Akademia bin, ist irgendwie alles, was ich kommuniziere, Wissenschaft, Kommunikation. Natürlich mache ich mich auch mal lustig über Sachen, dann, dann sage ich mal so, reite ich so die Kante, aber mache das auch immer transparent, wenn ich sage, ich fange jetzt an zu fabulieren oder so, weiß ich nicht. Also mir fiel auch ehrlich gesagt auch kein anderes Thema mehr so ein zum Kommunizieren, jetzt wirklich so aktiv, was mich interessiert, außer irgendwie alles Wissenschaftliche, weil ich bin auch mit einem Wissenschaftler verheiratet. Es geht bei uns zu Hause die ganze Zeit um Wissenschaft. Wir haben so ein Dating-Ding, wo wir beide Paper lesen und dann erzählen wir sie uns gegenseitig. Date für uns.
Das ist ein Traum.
Ja. Weißt du, wie ist bei euch? Also wo ist bei euch so die Grenze in eurem Kommunikationssachen? Oder Florian, bei dir mit der Uni versus was du machst?
Also, wie, was für eine Grenze meinst du?
Ja, so zwischen Wissenschaftskommunikation jetzt für dich und PR-mäßig, gibt es da eine Grenze für dich? Weil ich weiß, viele unterscheiden.
Ja, das ist so eine Gretchenfrage. Ich muss sagen, dass diese Grenzziehung mir in dem, was ich persönlich mache, relativ egal ist. Ja. Weil es gibt schon so etwas wie Universitäts-PR auch, ja klar. Aber das ist mir alles egal. Also wo jetzt das Logo wie groß drauf ist und welche Zielgruppen man jetzt mit welchen Aktionen oder so trifft, das ist mir relativ gleichgültig. Das sind Dinge, für die kann man das, was ich mache, vielleicht nutzen irgendwie, aber da sollen sich dann andere Leute Gedanken machen. Also ich bin in meiner Arbeit für die Universität eigentlich klassisch journalistisch unterwegs und habe da auch keinerlei redaktionelle Vorgaben oder so etwas. Das ist ganz angenehm. Also mir geht es eigentlich nur darum, ich bin in der luxuriösen Situation, jede Woche mit richtig, richtig klugen Leuten reden zu können, mir von denen erklären lassen zu können, was sie machen, das dann auf eine Weise aufzuschreiben, dass die sagen, ja, da fühle ich mich jetzt richtig zusammengefasst und das stimmt. Und dann gebe ich das weiter an Journalistinnen, Journalisten, an wen auch immer. Also das hat mit PR jetzt eigentlich so gefühlt gar nicht viel zu tun. Und ist von meiner Arbeitsweise her jetzt auch nicht so anders als das, was ich irgendwo anders mache, wenn ich für irgendwelche anderen Medien schreibe oder Kolumnen mache oder was auch immer. Also,
jetzt hat im Chat, Entschuldigung.
Ja. Jetzt hat aber im Chat ist nicht eine, die Moni eine Frage, die, mich, die für mich in dem Zusammenhang immer wieder auftaucht. Wenn wir über Wissenschaftskommunikation reden, dann geht es oft um Leute, die wirklich professionell in der Wissenschaft sind und sich dann an die Öffentlichkeit wenden. Und das ist natürlich etwas Tolles, aber ich zum Beispiel bin das nicht. Ja, ich habe vor 13 Jahren aufgehört, selber zu forschen. Und ich glaube, dass da hier eigentlich ein Berufszweig entstanden ist in der Wissenschaftskommunikation von eben Leuten, die nicht aktiv oder nicht mehr aktiv in der Forschung sind und halt trotzdem diese Vermittlerrolle haben. Und ich glaube, das ist ein Problem, dass das an vielen Orten noch nicht angekommen ist. Also es gibt ganz viele Wissenschaftskommunikationsförderprogramme oder so etwas, die richten sich an entweder Medien oder eben an professionelle Leute aus der akademischen Forschung, die halt da auch Kommunikation machen wollen. Aber ich glaube, es ist so breit noch nicht angekommen, dass es da Leute gibt, die genau an dieser Schnittstelle sitzen und das beruflich.
Das ist ja auch das Krasse, dass von Forschenden erwartet wird, quasi noch einen kompletten Beruf mitzumachen. Ja, also,
ja, das kannst du doch. Mach das doch mal so
nebenbei. Ne? Du hast doch auch Instagram.
Ja.
Das ist aber was, das finde ich sehr interessant. Das passiert ganz oft nach Science Busters Shows. Weißt, wir spielen so dreimal die Woche vielleicht momentan im Schnitt. Und es ist halt sehr regelmäßig dann, dass danach wer herkommt, da stehen wir dann am Büchertisch und signieren und so. Und immer die Frage kommt arg, dass sie das nur ausgibt neben der Forschung oder wenn man halt schon weiß, dass man, also die jetzt vielleicht auf der Bühne waren, gerade nicht mehr in der Forschung tätig sind, was man sonst noch macht, also wie man sie davon erhalten kann, wie man davon leben kann. Und da muss ich mal lang und breit der Martin Buntigam erklären, dass das, das ist tatsächlich ein Beruf, den kann man machen. Also man kann Wissenschaftskommunikation als Beruf ausführen. Und das ist ein, ja, das ist schon die Job Description. Mehr muss da gar nicht dabei sein.
Jetzt für die Job Description, genau, haben wir jetzt aus dem Chat die Frage von Sophie R4. Habt ihr da irgendwelche Tipps, wie man in der Richtung Fuß fassen kann, als Studentin sich da in die Richtung orientieren kann?
Ich glaube, es ist auf jeden Fall gut, wenn man schon mal studiert. Ich habe den Eindruck, es ist super, dass Wissenschaftskommunikationsstudiums gibt. Mir kommt immer vor, die Leute, die es am besten machen, das ist wahrscheinlich auch schon, weil das Studium der Wissenschaftskommunikation sehr jung ist. Aber die es momentan am besten machen, sind einfach Leute, die mal geforscht haben. Die haben halt einen super Einblick. Die wissen halt wirklich viel über das Gebiet und die können dann nicht nur vermitteln, sondern die kennen das Thema dann halt oft in der Tiefe. Das heißt, ich glaube, es ist auf jeden Fall gut, wenn man es vorher studiert. Das ist, glaube ich, der aus meiner Sicht bestmögliche Einstieg. Und man kann nebenbei beginnen, Sachen zu machen. Also mich hat das extrem geprägt, dass ich jahrelang neben dem Studium Tutor war in einem Mitmachlabor, wo Schülerinnen, Schüler, Erwachsene, was auch immer reingekommen sind und wir haben mit denen ihre Gene untersucht. Und viele Universitäten bieten auch Kurse an für irgendwelche Wissenschaftskommunikationssachen. Das kann man oft als Wahlfach machen. Das habe ich damals alles wahrgenommen. Und dann kann man, wenn man möchte, nebenbei anfangen, einen Blog zu schreiben. Wenn das heute, gut, heute macht keiner mehr Blog, aber sagt man, Instagram-Account, wo man was erklärt oder so, das wird am Anfang keine Sau interessieren, aber vielleicht wird man dann im Laufe der Zeit besser und merkt, dass einem das Spaß macht. Oder man merkt, dass einem das keinen Spaß macht, dann ist vielleicht auch ganz gut, wenn man das merkt. Und einfach lang sich ein bisschen spielen, wahrscheinlich akzeptieren, dass man am Anfang kein Geld und wenig Aufmerksamkeit bekommen wird, aber wenn man draufkommt, dass einem das Spaß macht und man besser wird, dann finden sich wahrscheinlich über kurz oder lang auch Plattformen, die das sehr gern irgendwie entlohnen. Wäre so mein grober.
Ja, ich glaube, das ist das Geheimnis. Einfach mal tun. Oh, ich erinnere mich noch, ich habe auch so mit einem Blog begonnen. Und ich weiß noch, irgendwann habe ich dann zum ersten Mal einen Artikel geschrieben, der über 400 Klicks bekommen hat. Oh. Das war super toll, ja, das hat eine Weile gedauert.
Also, Florian, war das auf Science Blogs oder war das ein separater Blog?
Das war
du warst auch auf Science Blogs. Ja. Ich war auch dort, mir ist das ja so unangenehm. Das war das Erste, was ich populärwissenschaftlich probiert habe. Und aus Rückblicken ist das so schlecht. Also ich schäme mich richtig für diese schlechten Artikel. Aber ich habe die Zugangsdaten dann nicht mehr gefunden, deswegen konnte ich es nie löschen. Und das ist wie ein Schandfleck des Internets über mir gehangen. Aber ich glaube, mittlerweile ist der ganze Server offline.
Also von mir gibt es auch Dinge im Internet, für die ich mich schäme. Ja. Aber ich gleichzeitig finde ich es auch wieder okay, weil wäre das nicht so, würde ich mich nicht irgendwie schämen für die ersten Dinge, die ich gemacht habe, dann würde das ja bedeuten, ich bin nicht besser geworden. Und das wäre noch viel trauriger, als mal was Schlechtes gemacht zu haben. Also ich glaube, man soll da keine Scheu haben und einfach mal machen, wenn dann das interessiert.
Also ich glaube, es gab damals durchaus Blogs, die nicht gut zu lesen waren oder so. Aber im Großen und Ganzen muss ich, also war ich immer, und da habe ich vor, auch mich mit einigen professionellen Journalisten auch schon drüber gefetzt. Ich fand gerade auf Science-Blogs, nicht bei jedem, wie gesagt, aber bei einigen doch, die Qualität auf einem Niveau, das ich mir von den Wissenschaftsteilen großer Zeitungen öfters mal gewünscht hätte. Also, und zwar sowohl was die fachliche Kompetenz als auch was das Erklären können angeht. Oder ja, zumindest das erklären wollen. Oder, keine Ahnung, also.
Aber ich glaube, man
kann mich da, Martin, ich kann mich an deine Artikel nicht
erinnern. Ja, Gott sei Dank, weil es keine Sau gelesen hat. Auf die 400 Klicks von Florian bin ich sicher nie gekommen. Aber ich glaube, man darf nicht unterschätzen, wie sehr man sich an sowas rantasten muss. Niemand fängt an zu schreiben und es ist gleich gut. Niemand macht gleich ein YouTube-Video und es ist gleich großartig. Also ich glaube aber, dass zum Beispiel mir diese Blogartikel, die ich da geschrieben habe über eine gewisse Zeit, dann zum Beispiel sehr geholfen haben, das Selbstvertrauen zu haben, ein Buch zu schreiben, als ein Verlag dann auf einmal gefragt hat. Wenn ich noch nie mich hingesetzt hätte und gezwungen hätte, jetzt was zu schreiben über Wissenschaft und Feedback bekommen hätte, dann glaube ich, wäre ich nie an den Punkt gekommen.
Ja, das ist sicher so, aber das spricht auch dagegen, das von Leuten zu verlangen, die eigentlich forschende Wissenschaftler sind. Also wenn die das tun, finde ich das ja toll, aber also ich hab mal einen Preis überreicht bekommen für ein Buch vom Bundesminister und während der Preisverleihung hat er die ganze Zeit darüber gesprochen, wie toll er das nicht findet, dass Leute neben ihrer Forschung auch noch Zeit haben, ein Buch zu schreiben und ich sitze da und denke mir, hey, hat man dich nicht mal kurz gebrieft? Also dieses Bild möchte ich ein bisschen bekämpfen und was du erzählt hast, spricht ja eigentlich genau dafür, weil es halt dann auch Spezialisierung braucht und Leute, die halt genau diesen Entwicklungsprozess durchmachen und das dauert halt und nimmt Zeit in Anspruch.
Das ist vielleicht aber auch ein großes Problem. Am Anfang ist es ja wirklich nicht möglich, direkt alles richtig zu machen. Und ich glaube, diesen Startpunkt zu finden und auch einfach Learning by Doing, also ein bisschen, das ist wahrscheinlich etwas, was für viele abschreckend ist, weil man ja das Beste machen will. Aber ich würde auch sagen, dass ich bestimmt eine Menge dazugelernt habe über die lange Zeit, in der ich zum Beispiel Bücher schreibe, logischerweise. Und du musst trotzdem irgendwo anfangen. Zum Beispiel war das bei mir voll der Zufall, weil ich an einem anderen Buch mitgeschrieben habe und daraufhin das Angebot bekam, ein Buch zu schreiben. Das heißt, hätte ich das nicht zufällig bekommen, hätte ich wahrscheinlich nie irgendein Buch rausgebracht.
Also dein erstes Buch war schon dein drittes Buch eigentlich.
Mein erstes alleine geschriebenes Buch war das Ergebnis der Tatsache, dass ich vorher mehr als die Hälfte eines anderen Buches mitgeschrieben habe, was aber eigentlich, das war nur so ein Nebenjob, also überhaupt nichts für mich Ernstzunehmendes. Und der Verlag fand aber meine Teile gut und hat dann gesagt, dass sie deswegen gerne ein Buch von mir hätten. Das bedeutet, ich werde oft gefragt, ja, wie kann man sich denn bewerben mit einem Manuskript? Und ich so, kein Schimmer. Ich habe mich never ever mit einem Manuskript beworben. Ich hatte einfach in dem Sinne eine Gelegenheit bekommen und hätte ich die nicht bekommen, dann hätte ich vermutlich nie irgendein Buch veröffentlicht. Also von daher lag das natürlich an der Vorarbeit mit diesem anderen Projekt, aber da war kein Plan dabei. Also in dem Fall war es Zufall. Und man muss wahrscheinlich einfach den Mut haben, irgendwo anzufangen und gucken, ob man Spaß daran hat oder nicht, dann entsprechend weiter zu kommunizieren. Also ich denke mal, diese Entwicklungspfade, die ihr gerade geschildert habt, die zeigen das ja auch, dass man natürlich erstmal irgendwo klein anfängt und schaut, wo der Weg dann so hingeht und ob das auch die Richtung ist, auf die man Lust hat, sage ich mal. Ne?
Weil man muss vor allem auch herausfinden, was das Format ist, das einem am meisten Spaß macht. Ja. Also ich hätte auch bis vor 3-4 Jahren nie mit dem Gedanken gespielt, nennenswert Zeit in einen YouTube-Kanal zu investieren. Und jetzt ist es sehr viel Zeit in Wirklichkeit. Aber da bin ich auch reingestolpert. Ich bin ja total beeindruckt von Leuten, die es schaffen, immer wieder die Motivation aufzubringen, ein Buch zu schreiben. Ich muss sagen, seit ich Podcasts und Videos ein bisschen entdeckt habe, dass das auch gibt, kann ich das nicht mehr. Ich finde, die Schwelle ist viel zu groß. Es ist so ein bürokratisches System dahinter, das muss den Skript absegnen. Dann brauchst du sau viele Ideen, die ausreichen müssen, um ein Buch zu füllen, bevor du überhaupt irgendwas veröffentlichen kannst. Dann sitzt du da ein Jahr, dann liest das ein Lektor, pfuscht dir was rein, macht es eh besser dadurch, aber es ist trotzdem unangenehm und das dauert so lang. Und und man kann sich aber auch einfach hinsetzen und was aufnehmen und das ist eine Woche später online und man bekommt Feedback von Leuten, die das mögen. Das ist ja bei Büchern auch fast nicht vorhanden. Also das finde ich schon...
Wenn ich an die Mails von Rüdiger und so denke, Mann, du hast so eine Ahnung, was man alles als Feedback bekommen kann, du. Nein,
möchte man oft gar nicht so genau wissen. Aber das sagen viele, die mit Büchern begonnen haben, auch der Sam Harris oder so. Die sagen, seit das mit dem Podcast so gut funktioniert, irgendwie bringen es nicht mehr die Geduld auf, ein Buch zu veröffentlichen, was irgendwo schade ist, aber ich kann es sehr gut nachvollziehen.
Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Da siehst du mal, wie subjektiv das auch ist, ne? Weil die Sarah und ich, wir machen ja dieses Podcast-Projekt, wo wir auch sehr viel Wert drauf legen, genau diesen Spagat zwischen, es ist gut verständlich, aber es darf in der Reduktion der Komplexität trotzdem natürlich die Theorie, die dahinter steckt und die wissenschaftlichen Erkenntnisse nicht verfälschen. Da geben wir uns unfassbare Mühe, weil wir beide da relativ ich möchte fast schon sagen, zwanghaft sind, dass das gut sein soll. Aber da ergänzen wir uns auch super, weil wir da ganz ähnliche Ansprüche haben. Und das macht schon eine Menge Arbeit, wenn man es gut machen will. Das merken wir auch immer wieder. Aber ich finde trotzdem, auf der anderen Seite, ein Buch ist irgendwie eine andere Art von Ausdrucksform. Ich finde es gar nicht besser oder schlechter, sondern nur anders. Aber genau, ich muss dieses Jahr endlich ein Buch fertig kriegen, das schon länger verschoben wurde. Erst, weil ich aus historischen Gründen, an die sich vielleicht einige noch erinnern, aus grauer Vorzeit, die ich mal erwähnt habe, bezogen auf einen Sachverhalt mit einem Menschen, der da ein Buch veröffentlicht hat in meinem Verlag, mit dem ich ethische Schwierigkeiten hatte. Da hatten wir also einen Disput und nachdem der aber geklärt war, habe ich jetzt im Prinzip ein Zeitproblem und muss das mal rausbringen, weil in der Tat, da braucht man eine Menge Zeit, um das dann mal komplett durchzukriegen. Aber ich hätte jetzt, Martin, im Gegensatz zu dem, was du sagst, hätte ich überhaupt nicht weniger Bock, sondern im Gegenteil, ich ärgere mich oft, dass ich eigentlich insgesamt weniger Zeit im Moment frei habe, als ich gerne hätte, weil das Buchprojektschreiben geradezu entspannt ist im Verhältnis zu den kurzen Projekten, wo man immer so fokussiert ein Thema bearbeitet und es dann produziert. Und bei dem Buch ist es ein bisschen mehr wie so ein Gesamtkunstwerk, wenn man das so sagen will. Irgendwie finde ich das entspannender tatsächlich.
Ja, ich glaube, es steht und fällt damit, ob man jemand ist, der das genießt, zu sitzen und zu schreiben. Und ich genieße das auch, aber nur, wenn ich im Hinterkopf habe, dass ich daraus ein Video mache und dass das nicht ein Jahr dauert, bis das dann fertig ist.
Ich finde schon, ein Buch gibt einem nochmal eine ganz andere Möglichkeit, sich in ein Thema zu vertiefen. Das hast du bei so kurzen Sachen eher nicht. Wenn du wirklich also nun gut, ich mache das ja alles sozusagen neben meinem Dayjob. Wenn man mal wirklich 2 Jahre an so einem Manuskript rumgräbt, da hast du schon irgendwie, es hat eine eigene Faszination. Also mal was Kurzes machen ist auch schön, aber es ist doch was anderes, finde ich.
Ich hatte das gegenteilige Gefühl. Ja, ich hatte zum Beispiel das Gefühl, wenn ich ein Videoskript mache, und das sagen wir, das sind 3 Seiten, dann kann ich so viel Fokus auf dieses Skript legen, weil es halt nur diese 3 Seiten sind. Da gehe ich über jeden Absatz 15 Mal drüber und stelle einzelne Wörter um, bis ich zufrieden bin. Und ich denke mir, wenn ich das bei meinem Buch so gemacht hätte, da gehen wir natürlich auch ein paar Mal über jeden Absatz, aber dann hätte ich 7 Jahre für dieses Buch gebraucht. Also ja, man muss halt sein Format finden, das für einen am besten passt. Bei mir ist halt, mittlerweile graust mir davor, Bücher zu schreiben. Und ich fürchte mich schon davor, wenn wir das nächste Science Busters Buch schreiben. Allein WD kann es mir schreiben, aber da muss ich dann wieder ein paar Kapitel rausballern.
Ja, ich habe in 14 Tagen Abgabe, ey.
Uff. Ja, du sahst jetzt ein paar Mal so aus, als hätten wir dich abgewürgt.
Nee, ich denke mir nur so, oh mein Gott, ich fühle mich gerade so voll so schlecht, wie so eine schreckliche Autorin. Also mit meinem Verlag bin ich vielleicht. Aber wie gesagt, 1 Jahr an einem Buch arbeiten, 2 Jahre an einem Buch arbeiten, wo ich denke, boah, ich würde einmal nicht alles auf den letzten Drücker machen, weil 2 Jahre für ein Buch Zeit haben. Und so denke, ich bin die schrecklichste Autorin. Also man schließt schon den Buchvertrag ab, so ein Jahr vorher oder sowas. Und dann habe ich 40.000 andere Projekte und dann 1 Monat vor Abgabe brennt mir der Arsch. So ist es eher. Und dann
lass uns doch ein bisschen so tun, als hätten wir tatsächlich die 2 Jahre dran gearbeitet.
Ja. Und dann kommen ganz viele Entschuldigungsmails an meinen Verlag von meiner Seite und Lügen und Ausreden. Und der Verlag weiß
jetzt. Ich grüße an alle Leute vom Verlag, die jetzt zusehen.
Das ist okay, das habe ich ihm schon bei meiner allerersten Buchpremiere habe ich ihm gestanden, dass ich meine Lektorin geblockt hatte. Und ich habe ihr gesagt, mein Handy geht nicht. Habe ich vor 200 Leuten öffentlich gestanden. Die kennen das mittlerweile, aber es ist irgendwie komisch. Also für mich ist es tatsächlich entspannender, wenn ich mal ein Video mache oder sowas. Auch, aber nicht dauerhaft. Also ich denke auch nur so, ach, so ein YouTube-Kanal, wenn ich mir vorstelle, dass ich das jetzt jede Woche machen müsste oder so, denke ich mir so, nee, schreibe ich lieber 40 Bücher einfach, auch auf den letzten Drücker, ist okay. Irgendwie, weil das hat dann auch so ein Ende, weißt du? Du machst das Buch und es ist zwar ein längeres Projekt, aber es ist dann auch erstmal vorbei. Dann kannst du sagen, boah, bin ich froh. Und beim Video muss ich ja halt nächste Woche wieder ran. So, und das ist irgendwie schön, weil das sowas ist, wo man zwischendrin Pause hat, aber trotzdem dann bei mir zumindest genug Geld kriegt, um die Pause, in der Pause dann nicht obdachlos zu werden oder so, weil ich kein Geld mehr habe, sondern das halt zum Leben reicht. Aber andererseits, ja, wenn ich es überlege, ich habe ja auch, damit es zum Leben reicht, immer so mehrere versetzte Buchverträge so, für ein Buch abgelegt, man denkt sich 2 Wochen, oh, das Leben ist schön, dann widmet man sich dem nächsten. Ist auch irgendwie blöd, weil man hat eigentlich auch nie Wochenende, nie Urlaub und so, ist auch ein bisschen doof. Also ich weiß auch, ich glaube auch nicht, dass eins besser ist oder so. Ich glaube, ich habe mich besser angepasst an das Buchschreiben, so von meinem ADHS-Typ auch.
Ja, ich nehme das immer so als Entschuldigung. Ich denke immer so, ja, wenn ich jetzt mal wirklich mal Platz und Zeit hätte, dann könnte ich irgendwie noch auf den und den Aspekt eingehen und so. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen so eine kleine Ausrede und wäre dann in der Realität ein bisschen schwer, nicht ins Labern zu kommen, sondern wirklich es dann an mit Substanz zu füllen.
Und da muss ich auch sagen, ich glaube, wir sind ja auch etwas unterschiedlich in der Runde, weil einige hier ja tatsächlich hauptberuflich Wissenschaftskommunikation machen und andere eher so nebenbei. Und das ist ja auch nochmal ein bisschen unterschiedlich, wie dann der Alltag aussieht, weil ich zum Beispiel mich ja entschieden habe, das als Nebenjob zu haben, die Wissenschaftskommunikation, und einfach in meinem Kernjob in den 2 Institutionen, in der JVA und der Ambulanz für Menschen, die Sexualstraftaten begangen haben, immer noch bin und echt Riesenglück habe, dass beide Institutionen mich da auch sehr supporten und die Teams, mit denen ich arbeiten darf. Also als ich dann zum Beispiel so wie jetzt eine Urlaubswoche nehme, um irgendwelche anderen Dinge zu tun oder so, das ist schon ganz cool. Aber vielleicht ist es dann nochmal was anderes, weil für mich ist es immer noch ein Hobby, für das ich, wenn ich Glück habe, mal Geld kriege. Aber es ist nicht mein Job. Und ich glaube, es würde sich anders anfühlen, wenn es quasi wirklich der einzige Job wäre oder der Hauptjob so. Sondern so ist es ein bezahltes Hobby. Und dann ist es irgendwie noch ein bisschen chilliger vielleicht vom Gefühl, von der Herangehensweise.
Aber man muss halt dann wirklich noch mehr arbeiten, muss man sagen. Also es ist ja ein Job schon viel.
Ja.
Und dann noch so einen halben Job obendrauf. Also man braucht so tolerante Freunde und Bekannte und Partner.
Oh ja, da sagst du was. Genau, also wenn ich einen Partner hätte, der wahrscheinlich nicht so flexibel wäre, würde das vielleicht auch schwierig werden, auch zeitlich und örtlich. Ziemlich schwierig. Und ich mache ja tatsächlich 7 Tage die Woche immer dieses Thema, aber das ist ja auch tatsächlich mein absolutes Spezialinteresse. Und das meine ich mit, es ist ja nett, wenn man quasi seinem Hobby nachgehen kann und dabei dann noch Output kreiert und vielleicht, wenn man Glück hat, auch noch irgendwas dafür kriegt. Nice to have. Aber es ist halt tatsächlich eigentlich das Hobby. Und ich glaube, das ist vom Gefühl nochmal wirklich was anderes. Deswegen glaube ich auch, dass ich wahrscheinlich angestrengter wäre bei einem 40-Stunden-Wochenjob, wo ich die Wochenenden frei hätte, wo ich aber nicht mit der Begeisterung drin hängen würde. Vermutlich wäre das vom Emotionalen anstrengender, denke ich. Kann ich natürlich jetzt nicht wissen, aber ist so meine Hypothese. Also von daher ist vielleicht auch die Haltung, wie man da rangeht. Zum Beispiel hätte ich die ganze Zeit darüber nachgedacht, ob jetzt die Produktionen, an denen ich mich beteilige, ob die jetzt super erfolgreich werden, dann hätte ich ja voll den Druck, weil ich denken würde, oh mein Gott, ich muss davon leben. Und so sage ich mir, ist mein Hobby, wenn es klappt, cool, wenn nicht, ist egal. Also das nimmt der Sache natürlich eine Menge an Druck, muss ich ehrlich sagen. Und ja, ich denke, es ist eine andere Sache, wenn du vielleicht sagst, ich muss jetzt irgendwie daraus einen Hauptberuf machen, dann musst du auch gucken, dass es auch natürlich dich finanziell trägt, basically, ne?
Ich glaube, es hat auch einen Vorteil, abseits davon, dass es halt wirklich viel Arbeit ist, wenn man halt den Hauptberuf hat, noch an der Universität ist oder sonst was, ist, dass man halt wirklich die Sicherheit hat, dass man im Fach bleibt und quasi an der Spitze des Wissens. Ich glaube, das ist eine Gefahr oder etwas, mit dem manche kämpfen, die komplett in die Wissenschaftskommunikation wechseln, dass sie dann halt irgendwann einfach ein bisschen weiter weg sind von dem, was tut sich wirklich gerade in der Genetik und was ist jetzt die, weiß jetzt auch nicht mehr, was ist die aktuellste und genaueste Variante von CRISPR-Cas9. Man kann halt nicht alles dann so sehr verfolgen.
Und wie machst du das?
Ich persönlich habe den Vorteil, dass ich durch meinen YouTube-Kanal halt gezwungen bin, mich jedes Monat in ein Thema einzulesen und da nehme ich mir halt dann auch das ganze Monat und das sind oft Dinge, die an mein damaliges Gebiet angrenzen, wenn ich zum Beispiel über, ich habe jetzt 1 Jahr lang mit oder 2 Jahre eigentlich nur über Viren gesprochen und so und ich habe bis kurz vorher selber mit Vektorviren gearbeitet, das war leicht und jetzt sind es halt oft Themen, die entweder welche sind, die auch irgendwo mit meinem Gebiet zu tun haben oder die so banal sind, dass man sich einfach einarbeiten kann. Wie die Frage, ob die Blase im Stehen oder im Sitzen besser geleert wird. Da gibt es genau eine Meta-Analyse, die kann man sich durchlesen. Da kann man ein Video dazu machen. Aber ich muss sagen, ich habe ja, wenn man an der Uni ist, man liest sehr, sehr viele Papers, aber sie sind alle in deinem Spezialgebiet und das interessiert keine Sau. Weil du so, also ich habe nur gelesen Papers über Fanconi-Anemia-Signalweg und den Blum-Helikase-Komplex. Und da weiß, da kenne ich dann halt alle Papers und da bin ich halt einer der Top 10 Leute, die sich auf der Welt damit auskennen. Aber ich lese, seit ich nicht mehr in der Forschung bin und Wissenschaftskommunikation mache, insgesamt, ich würde schätzen, doppelt so viel Forschungsarbeiten wie während meiner Zeit an der Uni, weil ich halt nicht 6 Stunden am Tag auch pipettieren muss und Handarbeit quasi machen muss, sondern eigentlich die ganze Zeit ins Lesen von Papern investieren kann. Das heißt, ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich insgesamt weiter wegbewege von Forschung, aber dass ich halt mehr und mehr meine Spezialisierung verliere, die allerdings eh keine Sau interessiert hat, außer die 4 Gruppen, die an Fanconi-Anemia arbeiten auf der Welt.
Wir hatten noch die Frage, Jasmin, was denn, weil wir es um Bücher schreiben hatten, was denn schwieriger ist, ein Wissenschaftsbuch zu schreiben oder ein Fantastikbuch?
Also ich finde es einfacher, ein Sachbuch zu schreiben, eben weil ich da Paper habe und so und ich kann gut Geschichten erzählen. Ich brauche also einfach die Informationen, die kann ich mir beschaffen und kann daraus eine Geschichte kreieren. Beim Roman muss ich ja alles aus meinen eigenen, aus mir selber irgendwie ziemlich rausziehen. Ich kann jetzt schlecht einen anderen Roman lesen und sagen, cool, mache ich genauso. Erzähl dich jetzt einmal den anderen Roman. Finde ich schwieriger, weil das was ganz anderes ist. Also wirklich komplett unterschiedlich, finde ich. Ich muss da Personen erschaffen, kreieren, die es vorher nicht gab und die so glaubhaft machen, dass die Leute mir abkaufen, dass diese Menschen gibt, dass diese Sachen mit ihnen passieren, dass sie diese Sachen erleben, so dass die Leute auch mitfühlen, auf irgendeine Art eine Verbindung herstellen. Und das bestenfalls, und das ist echt immer mein Anspruch, irgendwie Wissenschaft mit reindrücken. Marianne Graben, da war es eine Biologin. Der Mauersegler, da ging es um wissenschaftliche Ethik, um Betrug in der Wissenschaft. So, weil ich wollte schon immer mal ein Buch über Betrug in der Wissenschaft schreiben, weil da war gerade das mit Corona, mit den, ich glaube, es war ein Lancet Paper, wo die dann gemerkt haben, dass es die ganzen Datensätze nicht gibt, die da publiziert wurden. Das war relativ zu Anfang der Pandemie, wo die dann gefragt haben, wo haben sie denn die ganzen Datensätze her von den ganzen Corona-PatientInnen so gut untersucht, also wo auch alle Daten da waren irgendwie. Und da hat man gemerkt, dass es nicht gefaked war. So, und dann dachte ich mir, ach toll, und dann jetzt endlich geht's um Biodiversitätssterben so. Und das finde ich deutlich schwieriger alles, als ein Sachbuch zu machen. Beim Sachbuch ist natürlich auch wichtig, da ist gut, wenn man Geschichten erzählen kann, damit man es eben nicht so ein Buch ist, wo man einfach Fakten aufreiht oder irgendwas, sondern dass man es hinkriegt, die Geschichte irgendwie so roten Faden zu spinnen, der relevant für die Leute ist, die das lesen, die jetzt keine Wissenschaftler sind. Ich schreibe ja für Laien. Aber ja, Roman finde ich deutlich schwieriger. Also da habe ich auch immer meine schlimmsten Schreibkrisen und ich habe noch nie nach einem Sachbuch gedacht, ich schreibe nie wieder ein Buch, aber beim Roman jedes Mal danach bin ich komplett fertig. Und jetzt gerade habe ich Abgabefrist mit Lorenz zusammen diesmal ein Buch in 2 Wochen und sehe dem viel gechillter entgegen, als wenn es jetzt ein Roman in 2 Wochen wäre, wäre ich jetzt nicht hier.
Hammer. Ja. Ist es zu persönlich zu fragen, ob sich Romane besser verkaufen als die Wissenschaftskommunikationsbücher?
Ja, also Romane verkaufen sich besser. Du kriegst auch einen höheren Vorschuss so in der Regel. Und ja, das, weil ja auch Romane werden auch viel mehr besprochen in der Presse, viel lieber, so im Feuilleton und sowas. Natürlich auch Wissenschaftsbücher. Ich habe ja auch irgendwie Schreibers Naturarium, war auch Wissensbuch des Jahres und so. Das sind schon alles so Sachen, da kannst du 5 Bücher mehr verkaufen sozusagen, aber Romane verkaufen sich bei mir zumindest besser und sind relevanter und ich kann auch eher von Romanen leben. Tatsächlich, Sachbücher ist tatsächlich, weil ich diese Besessenheit habe zu dem Thema. Ich mache Sachbücher definitiv nicht fürs Geld, so, aber weil es mir einfach unfassbar Spaß macht. Für die Sache ist ja schon im Namen drin. Ja, also da mache ich schon, weil es bockt einfach. So.
Da kurz anschließen. Vielleicht auch mal zur Einordnung. Im Prinzip ist ja das, was wir uns hier ausgedacht haben, nämlich dieser Talk, auch etwas, was ein letztendlich Hobby ist, weil das wissen die Leute oft nicht, aber wir haben ja keine Kooperations- oder Werbepartnerschaften. Das bedeutet, dass dieses Format hier zum Beispiel gar kein Geld einbringt, sondern tatsächlich ich das einfach finanziere, weil ich da Bock drauf hatte und es total geil finde, dass hier so viele Menschen mitmachen. Und alle Menschen, die hier mitmachen, machen das ja, ohne dass sie etwas dafür bekommen. Einfach, weil sie auch gerne über das Thema kommunizieren möchten. Und ich glaube, diese Begeisterung zu haben, auch mal Dinge zu machen, nicht aus finanziellen Gründen, sondern einfach, weil man dahinter steht, ist eigentlich auch etwas, was sehr, sehr wertvoll sein kann. Also
Muss
beispielsweise
man auch
das.
können, also
Ja,
muss man sich erlauben
stimmt.
können.
Ja, genau. Und das ist halt der Witz, dann dafür zu arbeiten im anderen Job, um dann finanzieren zu können, zum Beispiel so ein Format einfach zu machen, um damit wiederum Menschen zu erreichen und zu begeistern. Also es gibt viele Facetten, die man machen kann, auch wenn man jetzt nicht, sagen wir mal, als Hauptberuf Wissenschaftskommunikation anstrebt. Und vielleicht kann das auch ein paar Leute motivieren zu sagen, ihr müsst jetzt nicht unbedingt mit dem Ziel, der Mega-Influencer oder Influencerin zu werden, etwas anfangen, sondern vielleicht einfach zu gucken, ob das, was euch begeistert, ob ihr darüber kommuniziert und dann schaut ihr, wen ihr erreicht. Und ja, also es kann auch sozusagen ein Zweck an sich sein, auch unabhängig von dem Beruf, der natürlich auch Wissenschaftskommunikation sein kann. Ich glaube, das sollten wir hier nochmal betonen, dass es natürlich beides gibt.
Weil man sagen muss, und das wisst ihr als Psychologinnen sicher viel besser, aber wenn man das sehr lang macht und viel Zeit investiert und keine Sau interessiert, dann schaut sich jemals an, was man macht, dann macht man es wahrscheinlich auch nicht sehr lang. Also es ist
das
schon gut. Wenn's
mag sein, aber es gibt bestimmt auch irgendwelche Themen, wo vielleicht eine kleinere Community Interesse dran hat, aber
ja.
Wo vielleicht es trotzdem genauso belohnt sein kann, wie bei anderen Themen, wo du plötzlich irgendwie Massen erreichst. Also vielleicht hängt es auch damit zusammen, was dein Anspruch ist.
Ich glaub,
das ist
das
der
ist
Grund,
auch
warum ich
etwas
immer so viele verschiedene Projekte beginne. Dann fällt es nicht so auf, wenn ich manche dann einfach still und leise stilllege, weil sie einfach nicht funktioniert haben.
Ich glaube, das ist auch etwas, was Leute in der Wissenschaftskommunikation ein bisschen vorsichtig sein müssen, dass oft die Sachen, die am besten funktionieren, vielleicht gar nicht so sehr die Sachen sind, die sie eigentlich machen möchten.
War bei
Und
mir
dann
so.
ist, also bei mir war das auch, also ich habe zum Beispiel, wenn ich eine Studie sehe und ich finde die interessant und möchte ein Video machen und ich erkläre die Studie und am liebsten möchte ich dastehen und reden, um was da geht, aber ich weiß halt, so funktionieren die sozialen Medien nicht ganz, deswegen muss da immer irgendwas sie bewegen und krachen und bunt und macht mir eh auch Spaß. Aber ich bin jetzt zum Beispiel draufgekommen, ich habe jetzt vor ein paar Wochen ich habe ein Video gemacht zur Frage Pinkeln im Stehen oder im Sitzen. Und da rede ich halt lang und führe das alles aus und dann habe ich da ein Short rausgeschnitten, wo ich im Prinzip nur zeige, was ich gebastelt habe, meinen Pinkelsimulator. Und damit auf mein Heisel, auf meine Toilette quasi schieß, mit UV etc., damit man sieht, was da spritzt. Und das wurde mit Abstand das Erfolgreichste, was ich je in meinem Leben gemacht habe, wissenschaftskommunikativ. Das hat jetzt knapp 5 Millionen Aufrufe bekommen in ein paar Wochen auf Instagram. Und jetzt wäre die Verlockung da, in diese Richtung zu gehen, einfach weil es funktioniert. Aber ich weiß genau, es ist dieses praktische, alltagsnahe, in Wahrheit interessiert es mich nicht so sehr und das war nur ein bisschen, um Zeit zu füllen, um über diese Metastudie zu sprechen. Und ich glaube, da muss man vorsichtig sein, weil ich sehe das bei vielen anderen Kanälen, die starten, wo sie wirklich interessante Sachen erklären, wenn man so ein Jahr zurückgeht oder zwei. Und wenn man dann schaut, was sie jetzt machen, das sind so Shorts, wo sie irgendwas kochen, währenddessen irgendwas Halbwissenschaftliches daherreden, alle 0,5 Sekunden ein Cut. Und man weiß einfach, der Algorithmus, das funktioniert, die Leute wischen da nicht schnell weg. Aber es ist eine katastrophale Art der Kommunikation und man lernt nichts, aber der Kanal wächst wie Sau. Und ich glaube, ja.
Ja. Das muss aber, finde ich, dieser Prozess gar nicht immer so negativ sein. Also zum Beispiel, als wir mit dem Podcast angefangen haben, da waren wir wahnsinnig begeistert und haben gedacht, ah, cool, dich interessieren die gleichen Sachen, die mich auch interessieren und haben uns dann so ein bisschen in Studien verloren und sind dann eher so im Prozess dieser Podcast-Entwicklung so drauf gekommen, okay, wir müssen es jetzt wieder ein bisschen breiter machen und wir wollen ja eben nicht nur, dass es Leute hören, die das interessant finden, was genau wir jetzt auch interessant finden.
Ja.
Also es kann ja auch konstruktiv sein, dass man so ein bisschen wieder guckt, okay,
ja.
Ich bin jetzt nicht in meiner ganz kleinen, nerdigen Bubble drin.
Ja.
Jasmin, wie war das bei dir? Du hattest da auch gerade noch einen Gedanken
ist
dazu.
Eigentlich kann ich mich echt Martin anschließen. Also es war auch so Sachen, hatte da mal so ein Reaction-Video auf so ein Ach, so ein Bienentyp, den ich ganz schlimm finde bei Instagram.
Was für ein Typ? Immer, ein Bienentyp?
Ein Bienentyp. Kommt immer unwissenschaftlich. Scheiße, könnte ich jetzt mal kotzen. Egal. Auf jeden Fall habe ich da so ein Reaction drauf gemacht, weil das echt, also das war schon gefährlich einfach, was er da gezeigt hat. Es waren paar Sekunden oder so, Millionen Aufrufe und erfolgreichstes Ding ever. Und ich wusste sofort, dass ich das nie wieder tun werde. Wirklich. Weil ich weiß, dass ich so, das ist für mich auch negativer Content, so auf Leute reagieren, zu sagen, was daran falsch ist oder so, finde ich schrecklich. Ja. Und weiß ich weiß, dass es ziehen würde wie Sau. Ich weiß das. Ich könnte dann Kooperationen machen und was weiß ich nicht alles, könnte damit meinen Lebensunterhalt bestreiten, whatever, würde super funktionieren. Aber ich mag es halt nicht. Ich judge auch gar nicht, wenn andere Leute das machen sollen, die machen, aber mir macht es keinen Spaß und das ist das Problem. So, ne? Das macht halt keinen Spaß. Ich habe jetzt irgendwie so seit einer Weile einen Garten und bei Instagram habe ich jetzt so einen ganz kleinen Account mir aufgemacht, extra nur dafür. Insektengarten heißt der. Und da geht es wirklich nur um Garten. Es ist die absolut kleinste Bubble. Und das ist genau das, was, ich glaube, Lydia hat es gesagt, mit diesem, wo man so eine kleine Community erreicht. Das erfüllt mich viel mehr als alles andere, was ich je gemacht habe. Und ich gehe da voll drin auf, irgendwie da. Und da streue ich halt auch so ein bisschen so Wissenschaftskram rein. Aber ich merke da halt auch, okay, ich kann, auch wenn es finanziell eine dumme Entscheidung ist, kann ich nicht immer das machen, was am besten funktioniert. Gleiche bei Buch. Also würde ich Romane schreiben mit so Romantasy oder sowas, ja, oder Dark Fantasy, Dark Romance oder so, würde ich wahrscheinlich jetzt irgendwie hier nicht hier in so einem IKEA-Bett gewackeligen Ding sitzen. Aber es macht mir halt keinen Spaß und ich weiß auch, ich habe auch lange noch nebenher einen 40-Stunden-Job gehabt. nebenher. Es war unglaublich belastend, habe dabei aber auch gemerkt, dass ich auch das gar nicht mehr mag. Also, dass ich tatsächlich voll drin aufgehe, weniger Geld zu verdienen als vorher. Aber so mich meiner Besessenheit, meiner Fixierung so wirklich komplett zu widmen, dass mich das glücklich macht, das erfüllt und eben auch daraus viel zu experimentieren, was wir jetzt auch schon viel gesagt haben, weil ja auch vorhin die Frage war mit was ausprobieren und da finde ich es auch ein Segen, wenn man am Anfang nicht so eine große Zuhörerinnenschaft hat, so wie du, Martin, wo du sagst, Gott sei Dank kennen die Leute den Blog nicht. Ich habe auch mega peinliche Blogs früher gehabt, so als ich so Anfang 20 war. Und tatsächlich habe ich dann meinen Buchvertrag bekommen, weil irgendein Verlag hatte meinen Blog entdeckt. Mega peinlich, ich dachte, den kennt keiner. Aber die fanden es gut. Irgendwie, da habe ich so literarischen Scheiß ich war auch komplett anonym im Internet unterwegs. Also nicht wie heute. Und so wurde ich so entdeckt, weil ich aus Leidenschaft, nur als Hobby, weil ich hatte nie irgendeine Absicht damit. Für mich habe ich Texte ins Internet, literarische Texte ins Internet geschrieben. Für mich, keiner wusste, wer ich bin. Und so kann sich was auch ergeben. Also ich glaube auch gerade, wenn man sagt Wissenschaftskommunikation, wenn man es studiert, mega geil. Ich würde einfach alles Mögliche ausprobieren. Ich würde Videos machen, mich mit Kommilitonen vielleicht auch zusammenschließen, sagen, wir machen mal was, alles mal ausprobieren. Und wenn es scheiße ist, keiner gesehen. Egal.
Aber ja, weil es relativ spät ist, ich muss gleich noch eine Sache loswerden, nämlich wir hatten heute noch gar nicht die Frage, wie man unterschiedliche auch Alterszielgruppen erreicht. Und mit der Thematik haben die Sarah und ich eine Menge zu tun, weil wir in dem Format zum Beispiel natürlich so kommunizieren möchten, dass es auch eine jüngere Zielgruppe erreicht und man dann auf eine andere Art, vielleicht mit anderen Beispielen und auch anderen Worten versucht, Dinge zu vermitteln. Und vielleicht noch mal ganz kurz in die Runde, wie ist denn eure Erfahrung da, was eben die Arbeit angeht, mit wen möchtet ihr ansprechen? Oder geht ihr da nach einer bestimmten Logik vor oder hofft ihr einfach, dass es möglichst viele erreicht?
Also, ja. Sag du.
Ich glaube, so meine grobe Daumenregel ist, ich hätte gern, dass jeder, der ein abgeschlossenes, der die Schule fertig gemacht hat, meine Inhalte verstehen kann, wenn er sich konzentriert anschaut. Und dann ist eigentlich das Alter irrelevant. Also das ist so meine Grenze, die ich immer festlege.
Viel wichtiger, glaube ich, als das Vorwissen der Leute ist das Vorinteresse der Leute. Weil Vorwissen kann man sowieso nicht wirklich voraussetzen. Man muss ohnehin fast alles irgendwie erklären. Aber so in meinem Kopf, wenn ich eine Vorstellung mir davon mache, für wen ich schreibe, dann sind das einfach Leute, die prinzipiell mal interessiert sind. Müsste man die Leute erst dazu bewegen, sich zu interessieren für Naturwissenschaft, dann wird es richtig schwer. Das geht auch, aber das ist aufwendig. Also Das ist so meine Vorstellung. Ich schreibe für Leute, die was wissen wollen, und dann ist der Rest eigentlich einfach. Ich habe allerdings auch eine Kolumne in einer Zeitschrift für 13- und 14-Jährige. Und das finde ich total herausfordernd und spannend, weil ich da lernen musste, dass man da doch ganz anders vorgehen muss. Und ich glaube, die ersten Texte, die ich da geschrieben habe, die waren richtig schlecht, weil ich dann versucht habe, halt möglichst kindgerecht zu sein. Und es ist halt das Falscheste, was man machen kann für 13-, 14-Jährige, weil die wollen nichts, was kindgerecht ist. Ne? Die wollen irgendwie total erwachsen wahrgenommen werden, aber halt doch auf entsprechend geeignete Weise. Da muss ich mich erst so ein bisschen einschleifen, aber das finde ich dann super spannend, wenn man einfach mal dann was anderes macht als bisher.
Das ist übrigens also auch ein sehr schwieriges Alter. Also ich habe jetzt nur bei mir den YouTube-Kanal gemeint, aber wir haben ja auch mit die Science Busters eine Kindershow, die ist ab 9 Jahren. Und es gibt sogar BC und die Science Busters in Wien. Das ist ein Kasperltheater mit Wissenschaft. Und das ist ab, ich glaube, 6 Jahren oder so. Und alle Altersgruppen sind okay und gut zu bespielen, außer so der Übergang von 10 bis 14. Weil da ist die Durchmischung eine, wo du halt unten Leute abholen musst, die halt das noch total lustig und spannend finden, wenn es kracht und raucht. Und drüber welche, die einfach nur alles peinlich finden, was du machst, das auch nur irgendwie kindlich wirkt. Also das ist die Problemzone. Ich glaube,
ach so, bei euch für die Erwachsenen knallt es und raucht es nie?
Doch, aber da erzählen wir viel länger, warum es gerade knallt und raucht.
Ich habe irgendwie als Zielgruppe tatsächlich die, also Leute, die sich nicht für Wissenschaft interessieren oder schlechte Erfahrungen damit gemacht haben. Das ist so meine Hauptzielgruppe. Schlechten naturwissenschaftlichen Unterricht, weil ich hatte das selber. Also ich bin Wissenschaftlerin geworden, denkst du auch. Meine Biolehrerin hat doch gemeint, wir seien alle zu dumm für Wissenschaft. Also Grüße an Frau B. Hat doch geklappt, danke. Ich war doch nicht ganz so dumm, wie sie dachten. Wow. Aber nee, halt so viele Leute haben gerade so Naturwissenschaften krass schlechte Erfahrungen in der Schule gemacht irgendwie. Und irgendwie fordert mich das raus. Und finde ich am spannendsten, für die Leute zu kommunizieren, aber auch für Kinder gerne. Also es sind dann halt immer ganz unterschiedliche Medien und Ansprachen und so. Das ist so meins. Also deswegen auch immer so diese trojanischen Pferde. Hast du mir zu meiner Spezialisierung gemacht, den Leuten was über Wissenschaft zu erzählen, ohne dass sie es merken oder danach gefragt haben. Aber hinterher finden sie es geil. Das ist immer so dieses Ding, was ich jage, dieses, die sie hinterher denken, ach, Wissenschaft ist ja doch ganz gut. Doch nicht alle von der Pharma-Lobby geschmiert. So. Und das ist so meine Zielgruppe, also die harten Nüsse. Das macht mir irgendwie Spaß.
So. Wir hatten aus dem Chat übrigens gerade, Lydia, für euch, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, von Leuchtende Qualle. Also bei eurem Podcast, Lydia und Sarah, funktioniert es mit dem Erreichen einer jüngeren Zielgruppe bei mir jedenfalls. Bin 15 und höre der Fall super gerne.
Perfekt.
Oh, wie schön. Yay.
Die Frage ist, wen haben wir jetzt bezahlt, um das in den Chat zu schreiben?
Da sind wir nämlich bei diesem typischen Ding, das immer von Leuten kommt, die einen schlecht dastehen lassen wollen, dass sie behaupten, man würde Dinge aus monetären Gründen machen. Und gerade bei Wissenschaftskommunikation ist es ja immer die Pharma-Lobby. Oder wie oft ich schon gehört habe, dass ich etwas zum Beispiel zum Mythos, dass es große Satanssekten gäbe, die eben mit Mind Control und gezielter Persönlichkeitsaufspaltung Menschen dann auch manipulieren und zu schweren Straftaten entsprechend leiten würden. Ich habe mich oft dazu geäußert und das klassische Gegenargument ist, das habe ich schon oft gelesen, du tust das, damit sich deine True Crime Bücher besser verkaufen, wo ich denke, ernsthaft. Ihr glaubt im Ernst, dass irgendjemand irgendeins meiner Bücher, die komplett von anderen Themen handeln, kaufen würde, weil ich mich zu so einem Thema positioniere? Was für ein Quark. Und noch viel absurder wird es, wenn es dann zum Beispiel um das Engagement geht, bezogen auf wirklich Aufklärung zum Thema Pseudowissenschaft und irrige Annahmen, zum Beispiel Hellsehen, Astrologie, die klassischen Themen aus der Skeptiker-Community. Wenn du Bücher über Kriminalpsychologie schreibst, dann ist es auf gar keinen Fall hilfreich, zu diesen Themen sich überhaupt zu äußern, weil du auf jeden Fall Leute verlierst. Und ich kriege das jedes Mal, dass Leute schreiben, Ich habe angefangen, deine Bücher zu lesen, weil ich etwas über Psychopathie erfahren wollte. Warum postest du etwas dazu, dass Hellsehen nicht funktioniert oder dass meine Globuli nicht so funktionieren, wie ich glaube? Das wollte ich doch gar nicht wissen. Und außerdem irrst du dich. So, das heißt, ich verliere jedes Mal Leute, die sich eigentlich für True Crime interessieren, weil ich eben zu anderen Themen mich äußere, weil ich das tue, weil ich es tue, weil ich denke, es ist wichtig, die Leute auch in anderen Bereichen aufzuklären. Und das ist wirklich ungefähr so ein dummes Argument, dass man sich also in sowas engagieren würde, um irgendwie Aufmerksamkeit zu kriegen, wie das Argument, wir würden hier alle von der Pharma-Lobby bezahlt.
Ihr nicht?
Und würden, ja, nun. Ich warte ja immer noch auf die Millionen von der Pharmaindustrie.
Also ich werde ja tatsächlich zumindest zu einem nicht unerheblichen Teil von der Pharmaindustrie bezahlt. Das ist nämlich mein Dayjob als Unternehmensberater, mir Gedanken darüber zu machen, wie man Arzneimittel oder wie viel man von bestimmten Arzneimitteln verkaufen könnte. Aber das hat halt in dem Fall überhaupt nichts mit meinem skeptisch und wissenschaftlich Schreiben und Ähnlichem zu tun. Auch da würde ich eher sagen, dadurch, dass ich mich skeptisch äußere, besteht eher mal die Gefahr, dass ich Kunden verprelle, weil auch in der Branche gibt es natürlich vielleicht weniger als in anderen Branchen, aber auch in der Branche gibt es natürlich Leute, die als potenzieller Auftraggeber in Frage kämen, die möglicherweise dem einen oder anderen esoterischen Thema zuneigen. Ich brauche mich bei Homöopathiefirmen gar nicht vorzustellen. Das ist die fallen als potenzielle Auftraggeber schlicht und ergreifend weg. Und das sind auch nicht kleine Pharmaunternehmen. Das darf man hier aber auch nicht vergessen. Ja.
Ja, wie willst du da die Arbeit machen? Ich würde Ihnen raten, alle zu entlassen. Ich würde Ihnen raten, kein Licht mehr herzustellen.
Also, das mache ich ja tatsächlich nicht. Für mich geht es ja eigentlich immer mehr um die Frage, okay, ihr habt da was, mit wie viel Euro unterm Strich könnt ihr denn rechnen und lohnt es sich jetzt da richtig Geld in die Vermarktung zu stecken? Das ist so ein bisschen eher meine Baustelle.
Da sagst du, nee, lohnt es nicht.
Nee. Genau.
Würde ich abraten von.
Ja. Aber, oh Gott, jetzt wollte ich noch eine letzte Sache sagen. Ich weiß, wir sind über der Zeit, aber diese eine Frage wäre mir noch wichtig und zwar an Sarah gerichtet, weil du bist ja eigentlich im Printjournalismus gewesen und hast jetzt diese Podcast-Erfahrung gemeinsam mit mir und da würde ich doch gerne wissen, hast du da so eine Art Pro und Contra oder wo siehst du da die essentiellen Unterschiede auch nochmal als Vergleich?
Also ich würde vielleicht, Entschuldigung, ich breche da gerade noch mal rein, weil es gerade auch an Sarah so ein bisschen geht. Ja. Wir hatten noch mal die Frage aus dem Chat, die sehr eindringlich gestellt wurde, wo ist denn da der Unterschied zwischen Wissenschaftsjournalismus und Wissenschaftskommunikation? Also zum einen die Medien und zum anderen das Thema, wo hört der Journalismus auf und wo bist du auf der anderen Seite dann?
Also ich mache ja beides. Ich erkläre quasi und ich frage Leute, die es besser wissen als ich. Und da finde ich immer wichtig, den Unterschied zu kennen, zu wo traue ich mir das zu, wo traue ich mir zu, selber mir einen Überblick zu verschaffen über die Studienlage. Das ist halt dann auch nur in meinem Thema, also sowieso nur in Psychologie, aber auch da nicht in jedem Feld. Hirnforschung zum Beispiel würde ich mir schon mal wieder gar nicht mehr zutrauen. Und deswegen kann ich die Frage, wo das eine endet und das andere anfängt, gar nicht so genau beantworten. Aber wir machen ja auch im Podcast zum Beispiel beides. Also wenn wir merken, okay, wir wollen jetzt über ein Thema sprechen und da haben aber weder Lydia noch ich irgendwie so einen Peil von, dann sagen wir würden uns gerne Person XY dazuladen und die dann mit Fragen bombardieren. Und Unterschied zwischen Print und Audio hattest du noch gefragt, ne, Lydia? Ja. Ich hatte immer gedacht, ich will auf jeden Fall schreiben und nichts anderes. Und dann habe ich gemerkt, wie viel Spaß es eigentlich macht, zu erzählen, zu sprechen, wie viel Spaß es dann auch macht, wenn man sich von so Skripten und so ein bisschen löst, sondern dann ins Plaudern kommt. Also ins Plaudern ist jetzt auch wieder.
Ja, aber genau.
Aber so ins Gespräch kommt. Von daher würde ich eher sagen, ich war positiv überrascht davon, wie viel Spaß dann solche Formate machen. Und das auch wieder kommt auch wieder zurück zum Thema Ausprobieren. Hätte ich nicht gemerkt, wenn das nicht gemeinsam gestartet hätten.
Jo, cool. Okay, gibt es irgendwas, was euch noch wichtig wäre in der Runde, wo ihr sagt, da muss ich dringend noch was loswerden? Oder würde ich gerne zumindest?
Ich glaube, wir sollten alle noch mal die Gelegenheit geben, auf ihre Projekte aufmerksam zu machen. Wir haben jetzt so viele Leute mit Spannenden.
Das auf jeden Fall.
Machen wir es wieder alphabetisch.
Mit dem alternativen Alphabet, was wir benutzen.
Ja gut, dann fange ich an. Ich habe gar nichts viel zu sagen, außer wenn euch Quantenphysik interessiert, dann kauft meine Bücher. Und Martin und ich sind auch im Herbst und auch nächstes Jahr wieder immer wieder auf Bühnen zu sehen gemeinsam, wo wir einfach in 2 Stunden das gesamte Universum erklären. Das ist dann recht zeitsparend. Dann muss man nur einmal zu uns gehen und weiß dann eigentlich alles, was sich zu wissen lohnt. Und das ist gut investiertes Geld.
Auch optisch sehr anspruchsvolles Stück, muss man sagen.
Absolut.
Mhm. Auch.
Ja, dann setze ich da gleich an. Ebenfalls kommst du zu unserer Show, kommst zu die Science Busters. Und wenn das zu lang dauert, der YouTube-Kanal mega.video, kommt man auf den YouTube-Kanal, gibt es alles Mögliche über Homöopathie, über Akupunktur, über warum es besser ist, im Sitzen zu pinkeln als im Stehen in jederlei Hinsicht. Und das ist ein sehr gutes pädagogisches Video für den Familienkreis.
Perfekt. Ja, den Podcast haben wir ja schon ein paar Mal angesprochen. Wir versuchen True Crime konstruktiv und nicht als Entertainment, sondern eben zur Wissenschaftskommunikation zu nutzen. Ja.
Genau. Ja. Vielleicht schließe ich da kurz an, wenn ich erlaube, weil quasi logisch, genau, der heißt ja Funk, der Fall, und das ist der Podcast zu dem auch entsprechenden YouTube-Format. Ansonsten wäre auch vielleicht noch kurz zu erwähnen, dass wir jetzt bald uns in Leipzig treffen über Pfingsten, und zwar das WTF Leipzig, ne? wtf-leipzig.de, da treffen wir uns im Kupfersaal 2 Tage lang, um auch viel Wissenschaftskommunikation zu machen. Und auch das ist übrigens ein Projekt, das nicht von dem Bedürfnis nach Gewinn geprägt ist, sondern tatsächlich ausschließlich aus Leidenschaft für Wissenschaftskommunikation entstanden ist. Und vielleicht sehen wir uns da auch da. Das wäre auch sehr schön. Genau. Ach so, und weil ich vorhin kurz diese Verschwörungserzählung erwähnt habe, ihr könnt hier auf unserem Kanal auch die Folgen zu den Titeln Satanic Panic und Satanic Panic Update euch anhören, wenn ihr wissen wollt, was es damit auf sich hat. Das ist ein sehr komplexes Thema. Genau.
Ja, genau. Also ich kauft, wenn ihr noch dein Geld übrig habt nach all den Büchern, kauft gerne noch meine Bücher. So, wenn ihr Lust auf lustig traurige Romane habt, wo Wissenschaft auch mal drin vorkommt, oder relativ unterhaltsame, hoffe ich, Sachbücher. Im Herbst kommt ein neues Sachbuch raus. Liebe, Sex und Erblichkeit heißt das. Von mir und meinem Mann. Es geht um Geknattere, unter anderem ein bisschen zu sexy für manche. Mit Bildern, so, die ich gezeichnet habe. Und ja, ansonsten, abgepaust. Die ich abgepaust habe, die habe ich voll fotografiert mit meinen Freunden, die mussten vor. Egal. Auf jeden Fall. So, das wäre schön, und ihr findet mich sonst auch auf Social Media, auf Instagram vor allem jetzt gerade auf meinem Gartenkanal. Gebt einfach Jasmin Schreiber dann bei Instagram ein, findet ihr mich schon. Ja, so viel dazu.
Jo, von mir gibt es immer noch dasselbe. Ich glaube, hier in unserer Runde hat es inzwischen jeder gesehen. Ja, und ansonsten haben wir natürlich nächstes Wochenende auch die SkepCon, beziehungsweise Donnerstag bis Samstag, wo ich natürlich auch dabei sein werde. Und Lydia, und dann freue ich mich natürlich auch wieder ganz besonders aufs WTF dann am Wochenende drauf.
Yes.
Cool.
Dann war es das für heute Abend, und jo. Vielleicht bis zum nächsten Mal, hoffentlich. Und vielen Dank an euch alle.
Oder? Danke und alles
Genau. Liebe. Was wir noch sagen können, ist das nächste Mal unser Thema. Also zunächst mal der nächste Termin, weil wir das WTF nämlich haben. Das müssen wir unbedingt erwähnen, weil wir das WTF nämlich haben und weil wir da alle in Leipzig sind. Und weil wir wahrscheinlich am Montag noch nicht alle wieder hundertprozentig unseren Alltag geregelt und abends einen WTF-Stream hinkriegen werden, wird die nächste Folge erst am 27.05. sein.
Wichtig, und gut, dass du daran gedacht hast.
Da sprechen wir dann über, sagen wir es schon?
Ja.
Können wir schon sagen, ne? Genau, wir sprechen über Comics. Kunst, Kultur oder Kinderkram.
Yes. Supi, dann vielen Dank, ihr Lieben, und bis dann. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.